Hallo und herzlich willkommen zu Textilvergehen, dem Podcast über den 1. FC Union Berlin, Folge 604, heute mal wieder aus dem Studio Frankfurt und mit einer Rarität. Ich weiß nicht, wann wir es das letzte Mal hatten, wobei, ja, weiß nicht aus dem Kopf und habe auch nicht nachgeschaut, nämlich eine so eine 6-Punkte-Folge.
Hoffenheim.
Ja, meine Frage war, haben da die Frauen schon wieder den Ligaspielbetrieb aufgenommen gehabt oder war da noch Winterpause? Da war ich mir gerade nicht sicher. Vor vier Wochen.
Dass sie gewonnen hätten, ist relativ wahrscheinlich.
Das ist eben. Das ist, ja. Gute Anmerkung, Nadine. Ich hatte es noch gedacht. Ja. Aber jedenfalls war das eins dieser Wochenenden, wo die Frauen 3-0 gewonnen haben im Stadion an der Alten Försterei. Und im Stadion hier im Stadtwald in Frankfurt haben auch die Männer gewonnen mit 2-1 unter interessanten Umständen. Und um darüber zu sprechen, begrüße ich heute in unserem virtuellen Studio hier, beziehungsweise in Adlinike, Nadine. Hallo.
Hallo. Hättest du die letzte Folge gehört, hättest du gewusst, wann das letzte 6-Punkte-Wochenende war.
Mein Kopf ist ja auch nicht all erhalten, was so Informationen und sowas angeht. Und auch ebenfalls begrüßen tue ich im Friedesheim Hans-Martin. Hallo.
Hallo.
Ja, und ich bin Daniel und wir starten eigentlich auch gleich rein in das erste von diesen 2-3-Punkte-Spielen, nämlich dem, das ich persönlich nicht gesehen habe oder insofern ich es gesehen habe, dann in den Katakomben des Waldstadions auf dem Laptop von Jacob Sweetman. Da lief nämlich der Stream von den Frauen. Aber ihr wart ja beide vor Ort, oder?
Korrekt.
Das ist richtig.
Dann erzählt doch mal so ein bisschen.
Ja, war gut.
In unserem Sendungsdokument steht, Aufstellung etwas überraschend. Was war an der Aufstellung etwas überraschend?
Das Überraschendste war wirklich, dass Dina auf der Bank saß. Das war so ein, warte mal, Dina auf der Bank? Hä? Habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen in der Aufstellung, weil Dina ja eigentlich immer erstmal Startelfspielerin ist.
Ja, da guckt man gar nicht nach eigentlich, ne?
Genau.
Dürfte auch das erste Mal gewesen sein in der Saison, ne?
Ja, ich glaube, ausgewechselt wurde sie mal, aber noch nie von der Bank gestartet, glaube ich.
Hat sich euch da erschlossen, woran es lag? Mir war es auch aufgefallen. Sie kam ja dann in der, ich glaube, so 65. oder so.
Mhm. Ich kann da nur von Belastungssteuerung ausgehen eigentlich. Oder die war irgendwie angeschlagen. Gefragt wurde Eileen Pöse danach nicht. Hat sich dann vielleicht auch gar nicht so sehr gestellt, die Frage, weil ja ihre ungewohnte Vertretung als Mittelstürmerin Lisa Heisel da das ganz ordentlich gemacht hat, möchte ich mal sagen.
Ja, das kann man wiederum so sagen, aber muss ich auch sagen, hat ja, also wir kommen noch dazu, was sie so gemacht hat, aber hätte ja noch ein Tor mehr schießen können, war ja noch ein Pfostenschuss dabei.
Dina hat ihr ja noch das 4. auflegen wollen.
Ja, also echt schlechtes Spiel von Heisi.
Auf jeden Fall gute Prioritätensetzung bei den Kommentaren. Ja, genau, also Lisa Heisel hat gespielt. Wer auch nicht gestartet ist, aber auf der Bank saß, war Katja Orschmann, die dann auch später noch eingewechselt wurde.
Auf der Bank war sie jetzt, glaube ich, das zweite Mal, ne, Nadie?
Ja, Auswärtsspiel
war eingewechselt schon dabei. Wurde sie das erste Mal. Ja. Und das war schon sehr
das cool. Erste Mal zu Hause, glaube ich. Ich glaube, sie hat auswärts auch schon gespielt.
Okay,
nee, gut. Dann
letztes Wochenende.
So wie ich es verstanden hatte, war sie jetzt im Comeback. Aber das gucke ich auch parallel nochmal nach. Aber wie gesagt, dieser Heisler hat ja dann auch schon relativ schnell mit dem Toreschießen angefangen, nach 12 Minuten. Wie ist das passiert? Wie ist Union generell ins Spiel gekommen? Hat sich zu dem Zeitpunkt, fandet ihr, hat sich da schon angedeutet, dass es ein relativ souveräner Sieg werden könnte? Letzte Woche gegen Weinberg war ja ein bisschen zittriger. Da hatten wir keine Sendung. Da war es ein knapper 1-0-Sieg.
Ohne Katja Orschmann. Ja. Ich fand, das war, also das Ding ist, bei den Frauenspielen geht man ja eigentlich ins Spiel rein und sagt, so mal gucken, wann das erste Tor für uns fällt. Ja, das ist ja...
stimmt halt.
Klingt halt völlig überheblich, aber es ist halt wirklich so, weil man mit diesem kompletten, also als Fan mit dem Selbstbewusstsein reingeht, so, die machen das schon. So, haben sie bisher immer gemacht, wird schon.
Und wenn es eben in der 80. ist, also man denkt es aber trotzdem die ganze Zeit.
Genau, irgendwann machen sie das schon, weil sie halt auch einfach ein verdammt gutes Team abbilden und diesen Kampfgeist haben und wirklich einfach geschlossen auftreten. Und ja, diesmal war es dann halt in der 12. soweit, als Toni Halverkamp über die rechte Seite irgendwie kam und spielt ihn halt irgendwie flach vors Tor. Und die beiden Andernacherinnen, die irgendwie um Heisi herumstanden, orientieren sich nach vorne zum Ball. Heisi geht noch einen Schritt nach hinten und dann kann sie halt einfach komplett frei einnetzen.
Ja, war schon ein sehr schöner öffnender Ball von der rechten Innenverteidigerposition auf Halverkamps, die dann den schön genau da in die gefährliche Position am Fünfer gelegt hat.
Ja, ja. Also eigentlich so ein Bilderbuch Angriff, kann man sagen.
Da hat, glaube ich, auch einfach genau, also diese Aufstellung war ja so, ich glaube auch so das erste Mal, also Antonia Halverkamps und Naika Reißner auf den Außenstürmerpositionen und die sind ja beide schnell, also Naika vielleicht noch ein bisschen schneller und das genau wurde da einfach quasi mustergültig ausgenutzt und daraus ist das Tor entstanden. Das war schon echt hübsch, da ist es gut aufgegangen, der Plan.
Sehr hübsch fand ich auch eine Aktion, die ich dann auch noch auf besagtem Laptop-Screen live gesehen hatte, nämlich als Naika Reißner eigentlich auch ein Tor geschossen hat, was dann abseits gegeben wurde, nach einer wirklich hervorragenden Vorarbeit von Corinna Janitz, die da erst den Ball erobert, dann super ihre Gegenspielerin aussteigen lässt und dann einen wunderbaren Steckpass spielt.
Ja.
Ich hatte es dann in der ersten Live-Fassung hatte ich es nicht so ganz gecheckt, aber als ich es mir vorhin nochmal angeschaut habe, dachte ich, hey, das sieht überhaupt nicht nach Abseits aus. Ich konnte es dann nicht komplett auflösen, weil leider in der Kameraperspektive, die, ne, das ist ein Heimspiel, also ist einigermaßen vernünftig und kann man sich das angucken. Aber trotzdem war die Spielerin, die eventuell das Abseits aufgehoben hat, die war in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, noch nicht im Bild. Das heißt, ja, man musste sich dann so ein bisschen denken, wo die wahrscheinlich herkam, als dann eine Sekunde, zwei Sekunden später der Ausschnitt halt so geschiftet ist, dass die im Bild war. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Naika Reißner da wirklich im Abseits war, weil sie war halt vor ihrer Gegenspielerin, aber die andere Abwehrspielerin, bin ich relativ sicher, stand noch weiter hinten.
Ja. Ja. Im Stadion sah es auch tatsächlich so aus, und ich stehe ja so ein bisschen links versetzt. Also ich war jetzt nicht genau auf der Höhe, das war schon noch ein bisschen weiter vorn. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es kein Abseits war. Und es ist halt besonders ärgerlich, weil es wirklich genau eben in dieser Kombination ein echt schönes Tor war. Also
ja, und weil es Naika war.
Ja, und ich ja auch so gegönnt hätte, auch im Verlauf des Spiels noch mehr gegönnt hätte. Das war wirklich sehr ärgerlich, dass sie ihr das geklaut haben.
Ja. Eine Kollegin von mir, die steht wohl auch relativ genau auf der Höhe, die meinte auch, ey, das war nie im Leben Abseits. Aber die Schiedsrichterin hatte, glaube ich, auch nicht, also sie und ihre Assistentin vor allem hatten nicht ihren besten Tag. Mal wieder,
ja, das leider. Das ist, glaube ich, einfach auch ein Problem der zweiten Bundesliga der Frauen, dass die Priorisierung der Schiedsrichterin vielleicht in eine andere Richtung geht beim DFB. Also da kann man den Leuten eben vielleicht auch nur begrenzten Vorwurf machen.
Ja, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, im Slack gelesen, dass es Schieberrufe gab, die aber ja, eher...
Nicht gegendert.
Ja, die aber eher mit Inkompetenz, also nach dem klassischen...
Ja.
Ja. Nicht mit Böswilligkeit, sondern mit Inkompetenz erklären musste.
Ja, es war jetzt auch nicht dramatisch schlecht, die Schiedsrichterinnenleistung, also insofern... Ist halt das Niveau, so ist eben so.
Aber hat ja Union noch nicht dran abgehalten, irgendwann das 2:0 dann doch zu machen.
Ja, aber auch da wieder Halverkamp mit involviert, ne? Die irgendwie gut, ich glaube, sie hat draufgepresst. Und dann ging es ja irgendwie über 2-3 Stationen noch zu Heisi, die sich dann einfach dachte, ja gut, anspielen kann ich hier gerade keinen. Ich stehe so 18 bis 20 Meter vorm Tor, schieße ich einfach mal. Machen wir noch ein schönes Tor.
Aber sie stand da auch Mutterseelen allein, ne? Also irgendwie hat die Verteidigerin da die eine rausgeschoben und die andere ein bisschen zur Seite.
Ja, und Heisi so, ja gut, mache ich halt.
Also ich fand zwar einerseits gutes Raumgespür quasi von ihr, sich da anzubieten, aber sah auch ein bisschen extrem luftig verteidigt aus.
Ne? Ja, aber dann aber auch ein guter Abschluss, ne? Also schön eben so drüber gesetzt. War schon.
Genau. Guter Blick für den Lobschuss, habe ich mir aufgeschrieben. Denn die Torhüterin stand halt ein paar Meter vor dem Tor und ne, gerade das ist ja so ein Thema, wenn man halt als Torhüterin dann ein bisschen kleiner ist, bietet man natürlich mehr Raum nach oben an und da wird dann falsch stehen und auf dem falschen Fuß erwischt werden, nochmal mehr bestraft.
Als bei 1,98 Männern, ja. Nein, aber muss man eben auch machen. Also das war wirklich auch sehr, sehr gut und sehr konzentriert und cool einfach. Muss, also so, und das spiegelte durchaus, fand ich, auch das Spiel wieder in der ersten Halbzeit. Also so am Anfang gab es noch so ein paar Sachen, in denen Ander noch mal kurz in Richtung unseres Strafraums kamen. Das war aber häufig auch ein Resultat von eigenen komischen, unsauberen Abspielen. Also da gab es manchmal dusselige Ballverluste. Aber letztendlich habe ich da nie eine wirkliche Gefahr gesehen. Ich glaube, der erste richtige gefährliche Schuss aufs Tor war irgendwann in der zweiten Halbzeit aus dem spitzen Winkel da. Und das war schon irgendwie so, ja, also ist natürlich vielleicht eben auch erst einfach das Kräfteverhältnis jetzt gerade, Andernach auf dem vorletzten Platz wie auf dem zweiten. Das war schon relativ cool und runtergespielt alles.
Nur souverän einfach, ja.
Ja.
Zumal man ja auch immer sagen muss, also selbst wenn die Gegner mal irgendwie durchkommen durch unsere Abwehr, dann haben die immer noch Kara Bösel vor sich zu stehen. So. Mhm. Das ist halt echt auch wieder so ein Ding, ne? Also selbst im Tor sind wir ja so unfassbar gut besetzt bei den Frauen, also bei den Männern auch, aber bei den Frauen halt
ja,
wirklich eine Top-Besetzung einfach mit Kara Böse, die da auch Dinger teilweise rausgeholt hat schon. Ich glaube, die ist auch einfach immer hellwach im Spiel, also selbst wenn sie irgendwie 50 Minuten nichts zu tun hat, dann kommt ein Ball aufs Tor und sie ist halt trotzdem voll da und das ist halt echt richtig gut. Und
ich fand auch die Abwehrarbeit ziemlich gut. Das war jetzt wieder eine andere Innenverteidigung jetzt mit Lady Maku und Lotti Niesler. Tomke Schneider kam nach dem Spiel in Zivil mit raus, da scheint es eine Verletzung zu geben. Und das ist so und das funktioniert trotzdem alles. Wir haben jetzt auch mittlerweile in den letzten Spielen immer Anna Weiß und Judith Steinert auf den Außenverteidigerpositionen und das sind halt anders als zu Beginn der Saison und trotzdem hast du immer das Gefühl, es ist wie aus einem Guss. Das ist schon irgendwie sehr sehr gute Arbeit, also auch vom Trainerinnen-Team.
Und ich finde, gerade in dem Spiel hat man aber auch so den Niveauunterschied halt in vielen Situationen deutlich gesehen. Ne? Also auch zum Beispiel wieder beim 3-0. Ecke kommt in den Strafraum, eigentlich in den 5-Meter-Raum. Andernach steht so ein bisschen auf der Torlinie, geht niemand so richtig zum Ball. Dieser Heisler steht da wieder richtig, köpft, glaube ich, noch zwischen den Beinen der Torfrau durch. Ja, das fühlte sich so ein bisschen an, wie dieses Spiel sich insgesamt angefühlt hat. Union einfach an dem Tag zu gut für Andernach. Ich war ja auch beim Hinspiel gewesen, live, da war es noch alles zäher. War vielleicht auch noch eine Phase, ne, wie ihr gerade auch schon ein bisschen gesagt habt, wo Union sich noch mehr gefunden hat als Mannschaft in der Liga und so weiter. Aber jetzt sieht man daran ja vielleicht auch eine Entwicklung, dass da schon ein deutlicher Unterschied zu spüren war, ne? Gerade wenn man halt diese Union-Team einen konzentrierten, guten Tag erwischt, dann ist es schon relativ souverän.
Ich habe nur noch darauf gewartet, dass Heisi eine Ecke direkt reinmacht.
Ja, als Kopfballspielerin hatte ich sie bisher auch nicht aufgeschrieben, muss ich sagen. Aber das war so, ja, da ist ihr viel gelungen. Wie gesagt, bis auf Dina wurde ja dann eingewechselt und hat dann, ich dachte so, die lässt die Scharte jetzt mit den Hufen, weil zu dem Zeitpunkt dieser Heisler mit den 3 Toren an ihr vorbeigezogen ist in der Torschützenliste, hat ihr aber dann doch trotzdem ganz uneigennützig diesen schon erwähnten Pfostenschuss noch aufgelegt. Also so das Einzige, was man vielleicht ein bisschen kritteln könnte, ist die Chancenverwertung und oder auch das Unglück, Pech bei den Chancen. Liebe Grüße an Marika Reisner, die sich wirklich für ein sehr gutes Spiel hätte belohnen sollen. Aber insgesamt wirklich war fantastisch. Also war schönes Wetter, die Stimmung war gut, obwohl ja natürlich auch ausgedünnt, weil viele in Frankfurt waren, waren es eben trotzdem wieder 5.200 noch was Zuschauer. Die Trommel-Capo-Brigade hat eingeheizt. Das hat über weite Strecken wirklich auch gut funktioniert, muss ich sagen. Das findet sich da auch immer besser. War schon echt cool. Fantastisches Wetter, beste Laune und alle versuchten nicht an Frankfurt zu denken.
Ich hatte auch irgendwann das Gefühl, als wenn die Mädels Naika erst recht noch mehr Bälle aufgelegt haben und sie wirklich gesucht haben, so von wegen, jetzt mach endlich mal dein Tor.
Ja, das kommt. So.
Aber wie gesagt, auch da so, ey, das Tor wird kommen und dann macht's halt die ganz wichtigen Dinger am Ende der Saison. Und bis dahin hat sie ganz, ganz viel andere mannschaftsdienliche Dinge, die sie da macht oder bereitet Tore vor, läuft die Linie runter, gibt die Bälle rein. Also das ist ja unfassbar. Sie läuft ja irgendwie 90 Minuten durch und du hast das Gefühl, danach joggt sie noch nach Hause oder so.
Sie arbeitet ja auch immer, muss ich sagen, auch immer beeindruckend gut nach hinten. Das war gerade gegen, ja. Ich glaube, im Spiel gegen Nürnberg ist mir das extrem aufgefallen, wie gut sie da als Nürnberg dann die stärkere Phase hatte und dann so eine kleine Mikroanpassung gab. Und da hat sie genau diese Wucht dann wieder rausgenommen. Da hat sie sich immer so in die Halbposition fallen lassen. Das war total gut. Also das ist schon wirklich
unfassbar,
sehr, sehr, also auch sehr, sehr reif mittlerweile in vielen ja. Aspekten. Jetzt noch beim Abschluss ein bisschen cooler werden. Und bessere Schiedsrichterinnen kriegen.
Ja. Aber neu dazukriegen, eine neue Spielerin hatten wir ja auch noch.
Ja. Eli Sairo.
Aus Finnland, schon die zweite Finnin jetzt. Da auch wie bei dem griechischen Duo Schwerpunktbildung.
Ja, fühlen sich nicht so einsam vielleicht.
Ja, hat auch ihre ersten Minuten bekommen, hat es eigentlich auch ganz gut gemacht. Also ein bisschen nervös, glaube ich, zwischendurch, aber alles gut. So, die Nervosität darf sie haben, die legt sie dann noch irgendwann ab. Aber super süß war das Interview nach dem Spiel, wo dann der Fragensteller, derjenige hinter der Kamera so sagt, Mensch, und du hast ja morgen noch eine Prüfung, ne? Ja, ich muss morgen irgendwie nach Finnland fliegen. Aber vielleicht fliege ich auch heute Abend schon. Oder morgen von irgendwo woanders aus Deutschland. Mal gucken. Wo man sich auch so denkt, so, okay, cool.
Die sind halt auch alle wirklich noch clean.
Ja, das ist halt ja. Wirklich, ich glaube, sie ist ja auch erst 18 oder so, ne? Mhm. Die war ja noch so jung. Wahrscheinlich irgendwie so, ja, okay, dann ich kann jetzt da Profifußball spielen, aber ich mache hier irgendwie noch meinen Abschluss fertig. Kriegen wir irgendwie hin.
Ja, und ich fand jetzt also ihren Auftritt auch tatsächlich, also man hat so ein bisschen noch gesehen, dass sie ab und an noch ein bisschen mit der, also noch nicht ganz im Spiel war oder nicht noch nicht gut genug eingespielt war, vielleicht mal wieder ein Dribbling weniger, aber grundsätzlich hast du schon gesehen, dass sie die, was sie mitbringt, so 1:1 durchaus gute Situationen gehabt, hat Tempo, hat Zug, also immer Zug nach vorne gehabt, das war schon, das kann hübsch werden, glaube ich.
Ja.
Ist uns nicht bange.
Übrigens, am 17.05.2005 geboren, also jetzt gerade noch 19 und kleinste Spieler im Kader stand in der Vorstellung.
Okay.
Mit 1,58, glaube ich.
Ja, das war ja bei den Verpflichtungen so, war erst irgendwie die größte Spielerin und dann die kleinste.
Nele,
Nele Bauereisen.
Bauereisen, genau, sowas. Nadine, du wolltest noch was sagen?
Genau. Wenn wir soweit mit dem Frauenspiel durch sind, ich werde in letzter Zeit irgendwie voll oft gefragt, warum denn die Ultras nicht bei den Spielen der Frauen sind. So. Und da.
Von wem so? Also von Leuten aus dem näheren Umfeld oder?
Nee, also Kolleginnen, Kollegen, andere Unioner oder auch generell so, was ich davon halte, dass die nicht bei Union sind und warum nicht und die könnten doch mal, weil die anderen machen ja auch manchmal bei ihren Vereinen und. So, also ganz ehrlich, ich kann die Ultras da irgendwie komplett verstehen. Also die Ultras jetzt mal immer so als auftretende komplette Gruppe genannt, so, weil einzeln sind sie ja durchaus bei den Frauenspielen, aber ich kann es durchaus verstehen, dass sie eben nicht als große Gruppe bei den Frauenspielen auftreten, weil ganz ehrlich, wenn sie sich so ein Highlight-Spiel auspicken und da hinkommen, kann man denen das wieder so auslegen von wegen, ja, jetzt kommen die her und stellen sich wieder hier hin, als wenn sie die Größten wären. So, wir wissen ja, wie es ist, ne? Es gibt immer jemanden, der meckert. So. Das heißt, dann heißt das wieder, jetzt kommen sie hierher, wollen uns das hier überbügeln, aber wir haben doch jetzt hier auch Leute, die das irgendwie so halbwegs hinbekommen, etc. pp. So, also finde ich es da erstmal ganz gut, dass die Ultras sagen so, jo, nee, lasst, macht ihr mal so, baut euch mal da selbst was auf, gucken wir mal, wo es hinkommt. Genauso, selbst wenn sie jetzt sagen würden, okay, das passt mit dem Spielplan der Männer überein, wir gehen da mal hin. Was ist denn, wenn wir so Spieltage haben wie gestern? So, dann stehen die halt auch da, fahren zu den Männern, dann heißt es wieder, ja klar, jetzt fahrt er wieder zu den Männern. Ja, natürlich fahren sie wieder zu den Männern. So, und im Endeffekt, egal was sie machen, glaube ich, sie können es ja keinem so richtig recht machen. Kommen sie einmal, heißt es ja, aber warum kommt ihr beim nächsten Spiel nicht? Ich glaube, wenn man das so raushört, warum sind denn die Ultras nicht bei den Frauen, sollte man vielleicht mal hinterdenken, was das alles so für einen Rattenschwanz hinten dran hat. Ja, es wird ja dann auch wahrscheinlich wieder immer mehr verlangt. Warum machen die keine Choreos? Warum machen die das nicht? Warum machen die dies nicht? Und wie gesagt, ich finde es total in Ordnung. Also wenn sie vorbeikommen wollen, klar, macht so. Auch alles cool. Aber ich verstehe es halt auch, dass sie einfach sagen, ja, aber wenn wir damit anfangen, wo ist denn dann wieder die Grenze und wo kann man denn da wieder eventuell einen Schritt zurückgehen, weil die Spiele werden sich immer mal überschneiden. Und von daher vielleicht einfach mal so als Gedanken, ja, keine Ahnung, als kleine Stütze sozusagen oder als Weg in die eigenen Gedanken erstmal so alles durchdenken, bevor man dann da irgendwie wieder auf den Ultras rumhackt, warum sie nicht zum Frauenfußball gehen.
Hm. Ich finde es ehrlich gesagt eher gut, dass sie nicht da sind. Also nicht, weil ich sie doof finde, sondern weil, wie du genau sagtest, weil sich ja da quasi was Eigenes gerade auch entwickelt. Und selbst wenn sie es nicht beabsichtigen würden, würden sie ja doch viel den Raum einnehmen, in dem sich gerade Sachen entwickeln. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich habe das mal gehört von Leuten, die Werder-Frauen verfolgen. Da waren die Ultras ja auch ab und an mal bei Spielen. Ja. Und das wurde durchaus ambivalent aufgenommen von denen. Regulären FrauenspielgeherInnen. Ja. Und da halte ich tatsächlich so eine gewisse Zurückhaltung für durchaus angebracht. Also es wäre auch völlig okay, wenn da mal was kommen würde bei irgendeinem wichtigen Spiel oder so. Aber grundsätzlich lass doch erstmal was wachsen. Und wenn dann was gewachsen ist, sich dann eben auch nicht hinstellen und sagen, so jetzt zeigen wir es euch mal, wie es wirklich gemacht wird, sondern dann vielleicht eben auch, okay, alles klar, wie macht ihr denn das hier? Wie läuft's denn?
Ja.
Und insofern finde ich das total gut und ich mag ja auch genau das, wie sich da langsam nach und nach Sachen entwickeln bei den Frauenspielen. Ja. Jetzt haben wir eben die Trommel zum zweiten Mal jetzt wieder gehabt und da kommen eben Sachen und lass die doch erstmal organisch wachsen, ist doch total super. Und dass es eben auch eine ganz andere Atmosphäre ist als bei den Männern, ist ja auch ein Pluspunkt für mich, muss ich sagen.
Ja. Und wie gesagt, also ja, das kam glaube ich auch nämlich wegen der HSV Bremen Diskussion. Weil an sich geil, ne, 57.000 im Volksparkstadion kann man auf jeden Fall mal machen, so im Frauenfußball, mit den Szenen, die wohl beide anwesend sein werden, also wird, glaube ich, eine richtig geile Atmosphäre für die Frauen, aber ist halt auch nichts Nachhaltiges. Aber zurück zu unseren Ultras, ganz ehrlich, was ich dann auch den Leuten ganz gerne sage, wenn es Leute sind, die regelmäßig zur Union und auch zu den Männern gehen, so, warum fragt ihr mich? So, geht an den Szenestand. Oder,
ja, das natürlich geht, auch, ja.
Oder geht auf die Waldseite und redet doch mit denen, von denen ihr es wissen wollt. Die beißen nicht, ja, die kratzen auch nicht. Zumindest sind es immer nett, wenn man vernünftig denen gegenübertritt, muss man vielleicht auch so. So, geht halt hin und fragt doch selbst mal nach, hey, wie sieht's denn aus, warum kommt die eigentlich nicht zu den Frauenspielen als Gruppe? So, weil niemand kann es denen ja besser sagen als die Ultras selbst. So.
Ja, das eben auch.
Es ist eigentlich so ein ganz einfaches, redet doch einfach miteinander.
Ich hatte jetzt noch so ein paar Gedanken bei dem, was du gesagt hast oder was ihr beide gesagt habt. Einerseits die Kritikmomente oder die Fragen, also ich kann voll verstehen, warum das so, dass die Haltung, aus der das vorgebracht wird, manchmal auch eine komische ist. Ich kann aber auch grundsätzlich schon den Gedanken verstehen, zu sagen, hä, es geht ja offenbar um Union an sich und ne, das ist halt Teil davon und folgt daraus nicht auch, dass man sich da auch engagiert. Also so diesen Grundgedanken kann ich schon auch verstehen, bin dann aber gleichzeitig auch, ne, bei dem, was ihr beide auch gesagt habt, dass es auch gut ist, sich das auf seine eigene Weise entwickeln zu lassen. So ein Argument wie zum Beispiel, ja, es gibt ja dann vielleicht auch Spiele, die sich mit denen von den Männern überschneiden und dann ist es irgendwie unglaubwürdig, wenn man nicht zu allen geht. Das würde ich vielleicht nicht ganz so sehen. Ich würde da sagen, also so ein bisschen wie mit dem Stadion ja auch, ne? Also da hat es erstens auch eine Weile gedauert, bis bis überhaupt mal Sachen im Stadion sind, bis dann hin und wieder wichtige Spiele, Aufstiegsspiele oder so im Stadion sind und jetzt halt dieses so alle Spiele im Stadion sind. Das ist ja, also einerseits finde ich es okay, wenn sich sowas auch langsam entwickelt und wenn man einzelne Schritte dahin macht und nicht alle Schritte mit einmal. Das finde ich okay. Und was ich mir dann halt vielleicht schon wünschen würde, auch als von Gruppen insgesamt oder ne, von nicht nur den Ultras, sondern auch anderen Fanclubs oder ne, so wie der Verein das auch gemacht hat, wie das manche Fanclubs zum Beispiel machen, zumindest halt irgendwie so ein Bewusstsein dafür zu zeigen, dass man das, was bei den Frauen passiert, auch wahrnimmt. Das finde ich dann schon gut. Will nicht sagen, dass es überhaupt nicht passiert, also sondern nur so. Ich würde es nicht so in so Absoluten sehen. Ne? Es ist schön, ich finde es schön oder würde mich freuen oder freue mich immer, wenn es passiert, wenn man halt dieses Bewusstsein und die Aufmerksamkeit wahrnimmt an irgendeiner Stelle.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja auch, kommen wir vielleicht später noch zu, aber das waren ja auch, also ist jetzt keine Fangruppierung, aber eben auch die Aussagen von Zingler in dem Interview letzte Woche zu den Frauen waren für mich fast das Erfreulich, also das Schönste daran, insgesamt fand ich es gut, aber und genau, Wahrnehmung und Anerkennung aber auf jeden Fall, aber eben auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass bei den Frauenspielen eben nicht einfach eine Kopie der Männerstadionkultur passiert, sondern dass es eine eigene ist. Und die ist eben eigen und ich kenne auch mittlerweile viele Leute, die sagen, dass sie auch genau deswegen dahin gehen wollen. Du siehst ja auch, sagen wir mal, die Dichte an Regenbogen-Fan-Utensilien ist deutlich höher als bei Männerspielen und das hat sicherlich auch Gründe.
Genau, ist ja auch genug Scheiße an dem, wie Männerfußball insgesamt funktioniert.
Exakt das.
Aber genau. Da sind nicht die Ultras dran schuld.
Nee, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Gar nicht. Aber
wir reden die ganze Zeit so über die Gruppierung und
sehr gut, dass du es auch nochmal explizit machst. Das wollte ich überhaupt nicht sagen, aber es ist eben genau und deswegen muss eben auch, wir müssen nicht 1:1 kopieren, was bei den Männern ist, in keiner Art und Weise.
Ja, aber auch Teile von Ultra oder Ultra-adjacent Teilen von dieser Fankultur sind auch scheiße und muss man auch nicht kopieren und sind auch problematisch zumindest. Manche Sachen sind wirklich scheiße, manche sind problematisch, manche sind ambivalent.
Bei uns sind auch Sachen scheiße und problematisch, also von daher, da können wir uns alle nicht von frei machen.
Ja, genau.
Aber wichtiger Punkt, finde ich gut, dass wir das mal auch thematisiert haben.
Ja, wie gesagt, ich finde, da muss man halt wirklich einfach nicht nur laut rausschreien, ne, warum sind die nicht hier, sondern halt wirklich sich selbst hinterfragen, das mal durchgehen, so, was wäre denn, wenn? Und wie gesagt, im Zweifel redet einfach mit den Leuten. So, ja. Das Einfachste von der Welt, wir sind Unioner und einfach mal hingehen, sagen, hey Leute, sag mal, wie sieht's denn aus? Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Wenn man da vernünftig auf die drauf zugeht, kriegt man, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Antwort.
Wir sind Unioner und wir sind die Kranken in deinem Fall.
Maul.
Ich wollte, das sollte eigentlich ein Sonderlob sein, dass du dich trotz Rotz bereit erklärt hast, diese Sendung heute möglich zu machen.
Aber natürlich.
Dann sind wir aber, glaube ich, mit dem Frauenspiel und soweit fertig, oder?
Jo.
Ja. Jo. Und können den Schauplatz wechseln nach Frankfurt. Da wiederum, logischerweise, da ihr ja beide eine Stunde vorher noch in Berlin wart und auch wenn man nicht ganz so lange brauchen muss wie der Sonderzug, kommen wir noch zu. Aber trotzdem wäre schwierig, innerhalb der Zeit zwischen den beiden Spielen nach Frankfurt zu kommen. Deswegen war ich dann da der Einzige, der im Stadion war, aber nicht im Auswärtsblock.
Der feine Herr.
Ja, ich hatte halt zu tun. Durfte mir angucken, wie das Catering im Pressebereich so ist. Gibt ein bisschen Obst, nach dem Spiel gibt es Kuchen und vorher
Schnittchengebung.
Leberkäse und Gemüseeintopf.
Okay, und wie war der Gemüseeintopf?
Ganz okay, ja. Ganz rustikal. Okay. Ja.
Na gut, das erwarte ich ja vom Gemüseeintopf ein bisschen.
Er stand tatsächlich in so Kochtöpfen auf der Anrichte.
Ach.
Hatte so ein bisschen
Gulaschkanone.
Ja, oder tschechische oder polnische Zugrestaurant-Vibe.
Ja. Das hatte ich ja gerade letztens noch.
Ja.
Also tschechische.
Die Züge, in denen es noch gibt, das wurde ja teilweise abgeschafft neulich.
Ja, das wird ja komplett abgeschafft, habe ich das nochmal genutzt.
Ja, genau. Ja. Also jedenfalls aus Gründen, weil ich dann noch in einem anderen Podcast war, war ich in der Funktion da.
Shameless Self-Plug. Daniel war beim Rasenfunk.
Eben, ich habe ja nicht mal gesagt, wo.
Überraschend.
War es jetzt nicht so
wie geplagt. Wie wir auch in der PK gehört haben.
Ja. Naja. Können wir noch gucken, ob wir dazu noch viel zu sagen haben. Aber auch da gab es ja Überraschungen bei der Aufstellung. Würde ich mal damit anfangen. Und zu anderem, Hollerbach hat nicht gespielt von Anfang an. Und sowohl Trimmel als auch Juranovic haben gespielt. Nicht entweder oder, sondern beide, sodass Tom Rothe dann erstmal auf der Bank saß. Wann, als ihr das gelesen habt oder mitbekommen habt, ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen, bevor ihr das Spiel gesehen habt? Wie habt ihr darauf reagiert, auf die Nachricht?
Ich finde es gut, dass Hollerbach auch mal auf die Bank rotiert ist, um es mal so auszudrücken. Gerade weil es ja vorne immer um ihn, um ihn herum so rotiert ist, ne? Mal hat Illich gespielt, mal hat Skarke gespielt, mal hat hier gespielt, mal hat der gespielt. Finde ich einfach aus so einem ganz einfachen, wir gucken jetzt einfach mal, ob das anders oder besser läuft, dass dann auch Hollerbach mal auf der Bank sitzt, auch nicht so verkehrt. Gerade, er ist ja auch ein sprintstarker Spieler, ein schneller Spieler. Vielleicht, wenn er später kommt, dass er dann einfach noch mal ein bisschen mehr raushauen kann, fand ich jetzt erstmal nicht so verkehrt. Bei Trimi und Juranovic, tja, wenn Trimi spielt, ist immer gut. Also,
schnellster Spieler.
Geiler Typ. Aber tatsächlich, glaube ich, ist Trimi einfach ein Faktor, auch wenn er jetzt 38 ist, der einfach diesen Michael Parensen Kampffaktor mit reinbringt. So dieses Kampfschweinige. Eleganter als Micha Parensen, aber er bringt's mit rein.
Na, die Grätsche gegen Ekitike, nochmal.
Gesundheit.
Jetzt kriegst du nicht mehr hin. Ekitike, die hatte ja beides, also Kampfschwein und dann trotzdem auch Eleganz.
Und Geschwindigkeit.
Und er Geschwindigkeit.
Duki. Er rennt an Duki vorbei,
ja.
Grätscht Ekitike um und
dem,
ich
dem
glaube...
Ball um. Nicht Ekitike,
ja.
Nur so
ja,
ein bisschen.
Ja. Entschuldigung,
und ist auch
Ball
sofort
weg.
Wieder oben.
Naja, erstmal musste er ja noch quasi ausrutschen. Ich glaube, er ist am Sonderzug vorbeigefahren, hat gewunken und kam dann wieder zurück ins Feld so ungefähr. Krasse Grätsche. Also ich habe die vorhin erst in den Highlights oder so gesehen oder im Real Life. War so, wow, was das für ein geiles Ding, ey. Und die Grätsche.
Und so spät auch, ne? Also das
ja,
war eben nicht
mega.
In Minute 20.
Wirklich mega. Also ist ja genau der Einsatz, den wir halt von der Mannschaft sehen wollen in solchen Situationen, in solchen Spielen jetzt. Richtig geiles Ding.
Ich habe mich eher über die, sagen wir mal, konservative Mittelfeldaufstellung ein bisschen gewundert. Hm. Oder gewundert. Oder hatte Fragen. Oder nein, also sagen wir mal so, einigen von uns ging es ja so, dass sie optimistisch in dieses Spiel gegangen sind, Nadi. Ich gehörte nicht dazu und wurde Gott sei Dank eines Besseren belehrt. Mit Khedira, Toussaint und Haberer, das ist jetzt nicht, das funkelt nicht nach Offensiv-Esprit. Also ja. Ich schätze alle drei Spieler durchaus, aber ich glaube, in der Kombination war es mir doch ein bisschen zu defensiv oder zu sehr laufen und zu wenig hübsch.
Ja, also.
Also überhaupt kein Diss gegen die Spieler, sondern nur, wir haben auch andere Werkzeuge und wir nehmen aber dreimal etwas Ähnliches.
Damit kann man ja, glaube ich, so ein bisschen in die erste Halbzeit an sich einsteigen, weil.
Darüber kannst du uns wahrscheinlich nur Dinge erzählen, die wir nicht wissen.
Ja, denn. Also einerseits kann man über den Pessimismus, den angesprochenen, in die erste Halbzeit einsteigen, denn es war so, dass ich auch mit absolut null Erwartungen in dieses Spiel rangegangen bin. Wir hatten so ein bisschen, es gab so ein bisschen Diskussionen in unserem Slack zwischen den verschiedenen Leuten da am Samstag, wie man irgendwie jetzt auf dieses Spiel schaut. Da herrschte schon eher viel Pessimismus vor. Da habe ich mich dann sogar so ein bisschen über Defätismus beschwert und gesagt, also erstens, es bringt ja auch nichts, jetzt schon zu jammern, wenn man dann danach noch sich lang genug beschweren kann, wenn es dann wirklich nicht klappt. Und
das ist so ein bisschen als Sleep When I'm Dead.
Logik, genau. Ne? Ja, absolut. Aber in dem Fall finde ich halt auch angebracht, weil man muss ja nicht irgendwie verblendete Illusionen haben darüber, was der wahrscheinliche Ausgang von diesem Spiel war, um halt erstmal abzuwarten, wie es dann so wirklich wird. Diese Erwartungen, diese pessimistischen, dystopischen, waren natürlich auch befeuert davon, dass ein paar andere gewonnen haben in dem Abstiegskampf Pulk, so wenn auch im Endeffekt dann nur Bochum gewonnen hat, Kiel und Heidenheim später dann noch, haben ja da einen Punkt geholt, aber eben nicht gewonnen. St. Pauli hat auch unentschieden gespielt, haben aber auch ja zwischendurch geführt. Also es war irgendwie so, es war schon so, es läuft alles gegen uns und die letzten Spiele waren ja eh auch wenig Selbstvertrauen einflößend für die Mannschaft und für uns als Beobachtende.
Du warst eben auch nicht im Stadion gegen Kiel, das hilft dann vielleicht auch.
Aber ich habe das... Ja. Ich habe das komplett mir angeguckt und bin auch ausreichend verzweifelt dabei.
Ja, gut, ja.
darüber, wie diese Spiele, wie gesagt, wir hatten es leider nicht ergebnisabhängig, aber einfach umständenabhängig nicht geschafft, letzte Woche eine Sendung zu machen. Darüber, wie wir jetzt diese Spiele einsortieren, können wir vielleicht nachher dann nach dem Spiel im Ausblick nochmal ein bisschen sprechen, auch über den Rückblick. Aber also ich habe voll verstanden, wenn man keine Erwartungen an dieses Spiel hatte und hatte die selber auch nicht. Und in dieser ersten Halbzeit habe ich dann aber meine realistisch-pessimistischen Erwartungen tatsächlich voll bestätigt gesehen, weil ich da nämlich wirklich überhaupt keinen Anteil des Spiels gesehen habe, in dem Union in dem Spiel relevant stattgefunden hat. Ich dachte so, bis jetzt dachte ich eigentlich in der Saison, dass es zwar irgendwie spielerische Probleme gibt, aber dachte auch, dass eigentlich ist ja auch in manchen Spielen funktioniert, also muss ja irgendwas da sein, was funktionieren kann. Und davon habe ich halt irgendwie in dieser ersten Halbzeit dann so gar nichts gesehen. Das war nicht schon ziemlich deprimierend.
Da waren die AFTV-Highlights aber relativ gnädig, glaube ich, ne? Also das sah jetzt, du hast halt diesen glücklichen oder unglückliche Gegentor gesehen und dann, dass die nächste Szene, glaube ich, die gezeigt wurde, war dann dieser tatsächlich ganz gute Illich-Abschluss. Also auch die Ballverarbeitung war da ja sehr hübsch. Das wirkte so wie, okay, war jetzt vielleicht nicht toll, aber es gab immerhin eine gute Chance oder so.
Ja,
aber war ja, vielleicht genau. Überwiegend nicht toll.
Genau, also da sind zwei Sachen dabei. Also einerseits, es gab halt so zwei, drei Szenen, an denen man sich ein bisschen hochziehen konnte. Das haben auch Baumgart nach dem Spiel, Leo Querfeld nach dem Spiel auch gesagt, dass sie in der Halbzeit sich angeguckt haben und gesagt haben, ja, wir müssen ein paar Sachen besser machen, aber es war jetzt nicht so. Also das hat man ja manchmal auch nach Spielen, die so diesen Spielverlauf haben, nicht so gute erste Halbzeit, starke zweite Halbzeit, dass dann nach dem Spiel berichtet wird, ja, in der Halbzeit war uns klar, das war totaler Mist, den wir in der ersten Halbzeit gespielt haben und dann haben wir uns halt alle angeguckt, aufgerafft und versucht, es in der zweiten Halbzeit besser zu machen. Das war nicht so der Ton, den sie nach dem Spiel angeschlagen haben, sondern es war eher, ja, wir haben halt uns nochmal daran erinnert, gegenseitig, was wir betonen wollten, was wir machen wollten und haben uns aber auch gesagt, wir haben auch so eine Fingerkuppe an dem Griff, an der Kletterwand haben wir auch in dem Spiel und da können wir uns jetzt irgendwie auch dran hochziehen.
Neue Sportmetaphern. Ja.
Ja. Man könnte auch sagen, das 1-0 war wie der Sturz von Tadej Pogacar jetzt bei Strade Bianchi. Aber dafür müsste man Union mit Tadej Pogacar vergleichen und das ist ungefähr wie mit dem Barcelona von 2009 oder so.
Niemand deiner Mitpodcastenden weiß, wovon.
Das ist ja nicht meine Schuld.
Ich habe nicht mal verstanden.
Das war auch, es ging um Radsport, würde ich tippen.
Ja.
Und Pogacar habe ich auch schon mal gehört als Namen.
Also, jedenfalls.
Ich kenne Okocha.
Jedenfalls.
Okocha.
War es so, dass der andere Punkt, warum in so einem Highlight-Package von der ersten Halbzeit nicht so viele schlimme Szenen waren, war der, über den sich dann wiederum Frankfurt nach dem Spiel aufgeregt hat, nämlich, dass sie zwar hoch überlegen waren, aber daraus nicht so viele richtig gefährliche, ultimativ zwingende Situationen gemacht haben. Also ne, in der ersten Halbzeit gab es zwar drei Torschüsse von Union laut offizieller Zählung und 2, 4, 6, 8 von Frankfurt. Aber, und da waren auch ein paar noch ganz ordentliche Chancen dabei, aber halt mehr Situationen, wo Frankfurt das Spiel einfach so im Griff hatte und man nicht das Gefühl hat, dass Union da irgendwie rankommt. Aber Frankfurt es nicht so oft wirklich gefährlich gemacht hat, wie sie gekonnt hätten, hatte man das Gefühl. Also ich hatte zumindest das Gefühl, jedes Mal, wenn bei Frankfurt irgendjemand schnell angetribbelt hat, wenn da mal ein schneller Doppelpass gespielt wurde, wurde es auch sofort gefährlich. Das war aber nicht so oft. Und deswegen war man überhaupt halt noch im Spiel nach der ersten Halbzeit.
Dazu hat Till Oppermann durchaus vernichtende Worte gefunden, wie ich finde, beim RBB, falls ich es mal kurz vorlesen kann. Ohne die beeindruckende Kulisse im Waldstadion mit seinen 58.000 Zuschauern hätte man das Spiel in den ersten 45 Minuten kaum von einem durchschnittlichen Regionalliga-Kick unterscheiden können. Phasenweise befand sich der Ball mehr in der Luft als auf dem Boden. Hm. Auch wenn die Fankurven anderes behaupteten, regierten in Frankfurt weder die SGE noch der FCU, sondern der Zufall.
Ja.
Also ganz ehrlich, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich finde es, egal ob es stimmt oder nicht, eine sehr hübsche Formulierung.
Ja, Also für das Aufbauspiel von Union stürmte das schon. Wie gesagt, bei Frankfurt waren so einzelne Momente schon dabei, wo man gesehen hat, dass die Fußball spielen können, wo man von Leuten auch die fußballerische Klasse so grundsätzlich gesehen hat, von so Leuten wie dem Chaibi, Nathaniel Brown, der Linksverteidiger gespielt hat, links außen, die beiden, auch dieses zentrale Mittelfeld, da Højlund und Larsson, das hat man, den wir aus Malmö kennen, das hat man.
Kennen wir den aus Malmö?
Ja, ja.
Ah,
ja.
War mir nicht bewusst.
Das hat man an der einen oder anderen Stelle, hat man das gesehen, dass die was drauf haben, dass die Fußball spielen können, aber wie gesagt, sie haben es halt selten zwingend gemacht. Und Union auf der anderen Seite ist halt am Ball wirklich so fast gar nicht nach vorne kommen. Die einzigen Szenen waren lange Bälle, die dann Ilic auf Skarke oder manchmal auch andersrum abgelegt haben und dann so Hereingaben aus Halbfeld-Flankenterritorium, aber dem frühesten Halbfeld-Flankenterritorium, das man sich vorstellen kann, also so 30 Meter von der Grundlinie weg. Und davon eben wurde halt dann auch eine so ein bisschen halb gefährlich in Fünfer gespielt, aber wirklich nichts, worauf man sich irgendwie verlassen könnte. So ein, zwei lange Einwürfe gab es noch, die so ein bisschen gefährlich waren. Aber wirklich, das sah halt aus wie unterklassige Mannschaft im Pokal, die dann irgendwie so einzelne Chancenmomente hat. Und weil wir anfangs über das Mittelfeld gesprochen hatten, die haben mir halt so ein bisschen leid getan, weil Frankfurt dann halt immer einen Ball hatte, den so um die Defensivformation von Union drum gespielt hat und die Fünferkette von Union aber relativ tief stand, sodass die gerade die Außenverteidiger und Außen von Frankfurt ziemlich viel Platz vor sich hatten und dann für Toussaint und Haberer der Weg, um da den Ball anzugreifen, sehr, sehr weit war. Und die sind zwar laufstark, aber ne, gerade Toussaint ist jetzt nicht der 15-Meter-Supersprinter. Ne? Also die Wertung beim Athletiktest würde er nicht gewinnen in der Bundesliga. Und das kann man denen ja auch nicht vorwerfen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, denen das vorzuwerfen, dass das nicht ihr Spiel ist. Aber ja. Ich konnte mir halt überhaupt nicht vorstellen, auch wie man da defensiv Druck auf, also ne, sowas wie defensiven Druck aufbauen gibt's ja auch, ne, wie man in Zweikämpfe kommen soll, weil
ja, du willst das Zentrum auch nicht komplett aufgeben andererseits, also genau. Wenn du immer die Außenbahn mitverteidigen musst, also ja.
Genau, einerseits das nicht, weil das gab's halt auch so ein paar Momente, wo dann halt jemand da rausgerückt ist, dann um ihn rum kombiniert wurde und dann es tendenziell gefährlich wurde und ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, dass es funktioniert, als Mannschaft höher aufzurücken, höher anzugreifen, weil ich mir dachte, ich sehe da Bälle hinter die Kette gespielt werden und Großchancen auf uns zukommen.
Mhm. Ja.
Das war so das Gefühl, das ich in der ersten Halbzeit von diesem Spiel mitgenommen hatte. Und dann ist halt auch ein Tor gefallen. Ich hatte mich hatte so ein bisschen mit den Leuten, mit denen ich da im Rasenfunk in der Sendung war, hin und her geschrieben. Und
ja, wir haben von eurer WhatsApp-Gruppe gehört.
Ja, da schrieb jemand, das Tor ist auch sehr zu früh für Union gefallen, im Sinne von, dass das Spiel damit dann schon so vorentschieden war, so ein bisschen. Ich glaube, im Endeffekt war es fast andersrum. Ich glaube, im Endeffekt hat Union fast Glück gehabt, dass Frankfurt sich dann auf dem 1-0 ausruhen konnte. Mhm. Weiß man natürlich immer nicht, was wäre, wenn und so weiter, wenn sie das Tor halt später erst gemacht hätten, wären sie dann draufgeblieben, hätten noch ans Nachlegen.
Ja,
das ist Quatsch, aber zumindest war das so dann irgendwie der Modus, dass es halt dieses eine Tor gab. Da war es genau so, Frankfurt hat über den rechten Flügel angegriffen oder hat eine Flanke gespielt, die wurde zu lang, also ich glaube nicht mal rausgeköpft, sondern war einfach zu lang, kam auf den anderen Flügel. Da haben zwei Frankfurter zwischen vier und Jona einen Doppelpass gespielt, sind in den Strafraum gekommen, dann gab es einen Schuss, den hätte, glaube ich, Renault relativ locker gehalten, aber weil das halt so gerade die Phase ist, in der Union ist, geht, ich glaube, Leo Querfeld war es, ja. Hin, versucht den zu blocken, blockt den halt vor die Füße von Batshuayi, der den reinschießt. Ja.
Der den allerdings dann auch sehr hübsch macht. Und,
ja.
Und insgesamt die Situation, also ich habe die Situation tatsächlich nur in den Highlights gesehen, die waren da auch schon, also die waren gut in einer Parallelbewegung, also damit haben sie, glaube ich, auch ein bisschen Unruhe gemacht, die Frankfurter, der Ballführer, ich weiß gar nicht, wer auf das, war es Jan Uzun, der den Ball an der Strafraumkante so vorbeigeführt hat und sie hatten halt auch eine wirklich, also sie waren halt gut positioniert um den Strafraum und hatten eine gute Besetzung insgesamt. Also das war jetzt natürlich irgendwie zufällig, aber trotzdem eben aus einer Druckphase auch durchaus erzwungen heraus, oder?
Ja, ja, genau. Also und das war halt genau so ein Beispiel. Wenn die ins Dribbling gehen, wenn sie sich gut miteinander bewegen, dann war es schwierig zu verteidigen. Und da hat man auch einfach, das hat ja dann Baumgart nach dem Spiel auch gesagt, dass man ja immerhin gegen den Tabellendritten der Liga spielt. Da hat man auch gesehen, dass die zu Recht Dritter sind, dass die zu Recht eine Chance haben, ins Viertelfinale im Europapokal einzuziehen.
Jetzt sind sie Vierter übrigens.
Ja, das ist richtig.
Grüße.
Ja. Körpersprache.
Ja. Genau, und wie gesagt, es gab dann, ich finde sogar, man hat nach dem 1-0 so ein bisschen eine Reaktion gesehen, dass man ein bisschen dann dagegen sich aufgebäumt hat bei Union. Aber grundsätzlich war das halt das Muster, mit dem man in die Pause gegangen ist. Und ich würde sagen, ich war gespannt, wie es weiterging, aber fast nicht. Also ich war relativ resigniert. Mit meiner Einstellung hätte man das Spiel, glaube ich, nicht mehr gewonnen. Aber zum Glück hat sich die ja nicht auf die Mannschaft dann übertragen und war ich dafür nicht verantwortlich.
Ja.
Ja. So, dass wir dann diese zweite Halbzeit gesehen haben. Und davon habt ihr ja dann ein bisschen mehr gesehen, oder?
10 Minuten. Ja. Viertelstunde.
Ich glaube, wir sind nach dem Frauenspiel gerade in den Bus eingestiegen dann und nach Hause gefahren. Und irgendwie liefen dann in diesem Bus so 3-4 Handys hinten, so dass jeder dann auch ausreichend sehen konnte oder das Spiel verfolgen konnte von den Männern. Und das war schon sehr fantastisch dann, diese Busfahrt von Köpenick bis Adlershof.
Wenn sich auch alle so schön einig sind und alle mitfiebern. Ja, das ist schon auch hübsch.
Ja, also es ist dann, ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist ein 1-1 gefallen. Und das war wirklich großartig, weil irgendwie die einen hatten auf einmal einen schnelleren Stream als die anderen. Einer hing irgendwie 3 Minuten hinterher, der war dann völlig raus. Aber wir hingen irgendwie so 10, 15 Sekunden hinterher und ich dachte mir so, warum ist denn das so ruhig hinter uns auf einmal? Und dann kommt so die Ecke und ich schon so, nein, wie geil. Und dann querfällt rein und der ganze Bus jubelt einfach nur und brüllt Eisern Union. Alle, die nichts mit Union am Hut haben und in dem Bus waren, waren kurz ein bisschen erschrocken, sag ich mal. Aber wir waren auch direkt danach einfach wieder ruhig und sind wieder still weitergefahren. Ich glaube, das war dann auch für alle in Ordnung so.
Bei uns war das auf dem S-Bahnhof Karlshorst, als wir gerade vom Schienenersatzverkehr auf den S-Bahnhof kamen, rief dann so 10 Meter hinter uns jemand, 1-1!
Und ganz ehrlich, das ist so, ich glaube, das merke ich mir für die Saisonendshow so als Union-Moment, weil so kommst vom Frauenspiel, bist gerade mega glücklich. Eigentlich hat keiner Bock, irgendwie sich die nächste Niederlage bei den Männern anzugucken, aber wir gucken es doch alle und hoffen irgendwie, ey, vielleicht geht's heute. Und dann sitzt du da und das fällt das 1-1 und der ganze Bus ist so, ja, wir machen die fertig, wir schaffen es, wir haben sie, jetzt haben wir sie. Und das ist schon echt sehr, sehr lustig gewesen.
Ja, das kann ich komplett fühlen, weil ne, von meinem Platz da auf der Haupttribüne war das auch das Gefühl, was man aus dem Gästeblock rüberbekommen hat. Der übrigens, das muss man auch sagen, also so schwierig diese erste Halbzeit war, da hat man wirklich überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie aufgegeben wurde, so wie auf dem Banner stand, Union gibt niemals auf oder gibt sich niemals auf. Ich weiß es gerade nicht genau, ich habe es nur aus der Entfernung gesehen. Und so
niemals
wie,
auf.
Ja. Und so wie es ja auch unter der Woche Statements in die Richtung gab, so ja, wurde das auch umgesetzt an der Stelle. Also Statement kann man nachlesen auf der Webseite vom Bülow-Syndikat, unterschrieben auch von sehr vielen Fanclubs und anderen Ultra-Gruppierungen.
Gutes Statement.
Ja. Genau so war halt auch die Stimmung, mit der das angegangen wurde und weiß nicht, ne, du hast ja vorhin schon in dem Text von Till vorgelesen, dass die Stimmung so das Beste an dem Spiel gewesen ist. Würde mir jetzt auch nicht komplett unplausibel erscheinen, dass das vielleicht auch so ein bisschen zu dem Glauben an sich selber beigetragen hat, den die Mannschaft dann auch gezeigt hat. Und wirklich, dieses Tor ist dann gefallen und dieser Torjubel war noch so einer von, okay, damit haben wir jetzt nicht mehr so richtig gerechnet, dass wir in das Spiel nochmal zurückkommen, aber es ist jetzt geil und los jetzt. Aber im Spiel hat sich da zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon so ein Stück weit angedeutet gehabt. Gleich 49. Minute nach der Halbzeit gibt es schon eine riesige Chance für Union eigentlich, wo Ilic gut freigespielt wird. Also langer Ball, Haberer, Trimmel legt den gut Ilic in Lauf. Der kann in den Strafraum einen Fünfer dribbeln. Eigentlich steht Skarke einschiebbereit hinter dem nächsten Frankfurter im Fünfer. Aber der Pass kommt halt in seinen Rücken und aber auch nicht auf den anderen Unioner, der da noch im Strafraum mitstand oder eingelaufen kam. Also da dachte ich, wiederum mein Pessimismus, da dachte ich noch, okay, wenn man die Chance jetzt auch nicht macht, dann wird das ja, glaube ich.
Das rächt sich.
Genau, auf jeden Fall. Aber nee, hat sich nicht gerecht, sondern war so ein bisschen dann der Auftakt für eine bessere Phase. Gab dann ein paar mehr Standards, die man sich rausgeholt hat. Man hat wirklich höher gestanden, ein bisschen aggressiver auf den Ball gepresst, kam ein bisschen zu mehr Ballgewinnen. Frankfurt war dann irgendwie ja nicht mehr so lässig oder immer noch zulässig. Kann man sich vielleicht drüber streiten, was von beiden. Und dann gibt es schon eine gute Chance nach 60 Minuten für Khedira, so Freistoß aus dem Halbfeld, Khedira kommt zum Schuss, trifft ihn nicht ganz richtig, ist dann so ein Aufsetzer, der knapp übers Tor geht. Ich glaube, eine Minute später die nächste Chance, hoher Ball auf dem Flügel, ne? Auch ein Muster, was wir jetzt schon gesehen haben diese Saison, diagonaler langer Ball, aber die Flügel waren halt auch besser im Spiel, weil solche Bälle hat man in der ersten Halbzeit nicht gesehen, weil dafür die ganze Mannschaft viel zu tief stand und überhaupt kein Flügelspieler in der gegnerischen Hälfte vom Spielfeld stand, den man hätte anspielen können. So. Und so kommt dann die Ecke zustande. Und da, also ich hatte mich vorher fürchterlich aufgeregt über die Freistoßvarianten, die sie gezeigt haben. Aber diese Eckenvariante war dann sehr gut. Khedira und Querfeld blocken quasi sich gegenseitig den Weg frei. Und man muss auch sagen, die Eintracht reagiert katastrophal schlecht auf den Laufweg von Querfeld.
Ja, die haben sich, glaube ich, ich habe es mir noch dreimal stotternd auf FTV angeguckt. Ich glaube, die haben sich extrem auf Danilo Duki konzentriert. Und die standen ja zu dritt beieinander, Khedira, Duki und Querfeld. Und Querfeld läuft halt parallel, also weg von der Ecke. Und Duki startet in den 5-Meter-Raum und Khedira blockt einfach alle anderen weg. Und Diogo Leite stand dann im Grunde da, wo Querfeld hingelaufen ist und hat auch mindestens zwei Leute noch irgendwie so halb mitgezogen, mitgeschoben. Je nachdem. Ich glaube, die hatten wirklich Schiss vor Duki und hatten Querfeld nicht auf dem Zettel.
Ja.
Und dann steht er ja da frei. Also es sind zwar drei Leute um ihn rum, aber die sind alle zu weit weg von ihm und sind auch überhaupt nicht auf ihn fokussiert.
Ja, genau. Also du hast recht. Einerseits ist halt die Leute, die bei Light vorne am Fünfer sind, die werden halt von Light gebunden.
Das waren trotzdem drei Leute übrigens, ne? Also auch fragwürdig.
Da hatte ich das Gefühl, die standen noch quasi frei für genau den Fall, dass jemand freigeblockt wird, um das freie Radikal dann aufzumoderieren und zu binden. Aber die waren halt auch so ein Stück weit zumindest beschäftigt von Light.
Ja.
Und dann konnten dann zumindest nicht schnell genug reagieren auf Querfeldslaufweg. Klar, wenn ich jetzt Frankfurt Standardtrainer wäre, würde ich bestimmt einen Weg finden, wie man besser hätte reagieren können. Aber bin ich ja nicht. Ja. Und damit war dann Union endgültig zurück im Spiel.
Ja, und endlich mal wieder ein Standardtor.
Das auch.
Und endlich mal wieder eine Torvorlage von Trimi.
Genau. Wir haben gelesen, in den letzten x Jahren in der Bundesliga hat er jetzt auch den eingestellten Bestwert dafür, aber es war jetzt mit gefühlt eine Weile.
Kimmich her. Und wem noch? Mit Kimmich und irgendwem anders.
Ja.
Und wir haben seit Februar 2023 das erste Mal wieder ein Spiel gedreht.
Das auch.
Ja. Das habe ich im Rasenfunk gelernt.
Ich glaube, und Union hat bei Instagram in der Story eine Umfrage gemacht, mit wie vielen Tagen. Dank des Rasenfunks wusste ich es.
Und hast du jetzt was gewonnen?
Ja, im goldenen Blumentopf und ich darf meine Dauerkarte weiterhin benutzen.
Sehr, sehr gut. Beide bei Dauerkarten sogar.
Natürlich. Und den Mitgliedsausweis.
Ja.
Ja. Nein, war wirklich schön. Österreichische, die Rapid-Connection quasi.
Stimmt. Ja. Jung und alt. Damals und heute.
Genau. Before and after.
Damals mit Christopher Trimmel in der zweiten Liga. Ja.
Genau.
Nee, das hat Querfeld nach dem Spiel auch gesagt, dass er sich natürlich über sein Tor, sein erstes gefreut hat, aber vor allem darüber, dass es in einem Sieg kam und ja, auch schön, dass die Österreicher-Kombo war. Ja. Und dann hat man sich natürlich gleich gefragt, okay, hat Frankfurt jetzt wirklich halt gechillt, aber kann jetzt auch wieder aufwachen. Und dann dachte man ja auch, okay, können sie. Weil sofort eine Minute später haben sie eine Riesenchance. Larsson kommt da am Fünfer zum Schuss, zieht Volley, Halbvolley, Vollspann ab. Das war stylisch, vielleicht ein bisschen unnötig, den so zu nehmen, mit so viel quasi Risiko für die Aktion. Hat trotzdem jetzt nicht viel gefehlt, aber ja, aus ähnlicher Position hat Jamie Leveling gegen Kiel ein schönes Tor geschossen. Larsson nicht in dem Fall, das war natürlich Glück.
Guter Junge. Der hat ja dann auch später, nee, der andere war nicht Larsson, das war Christensen dann, ne, oder?
Genau, ja. Immer, ja. 66 Minute war das, glaube ich, was du meinst. Da ist halt genau diese Ekitike-Chance.
Ja,
ist,
glaube ich, angesteckt.
Wo Trimmel den krassen Laufweg macht, den abblockt. Und
episch, genau, episch.
Ja, absolut. Ja. Also ne, wenn wir von Momenten der Saison sprechen, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall auch einer dieser Momente der Saison. Weil, Spoiler, also ich kann mir gut eine Welt vorstellen, in der man sagt, in dem Moment hat sich mit entschieden, dass man halt nicht absteigt in der Saison.
Ja, absolut. Unterschreibe ich sofort.
Ja. Und aber genau in der Szene, das wäre natürlich auch tragisch gewesen, auch irgendwie zu dem fatalistischen Szenario hätte das gepasst, dass Trimmel diese fantastische Aktion genau so macht und dann halt Christensen den Nachschuss reinschießt, aber der ging halt dann außen an den Pfosten.
Der war wirklich, das war echt gut gemacht von ihm, muss man sagen. Ne? Also da hat halt echt nicht viel gefehlt und also der ist halt cool geblieben, anders als Lars und vorher. Der hat,
ich glaube, der dachte sich so, ey, das kann ich Trimmel jetzt auch nicht antun.
So ein netter
Typ. Der rennt hier wie ein Bekloppter.
Ich kenne den zwar nicht, aber von Rechtsverteidiger zu Rechtsverteidiger.
Der rennt hier wie so ein Bekloppter, grätscht hier 1A weg. Jetzt muss ich den einfach, nee, kann ich nicht machen. Ich hätte nicht. Was hab ein Herz.
Ja, was wir vorhin vergessen hatten zu erwähnen, 55 Minuten war der erste Doppelwechsel, wo Schäfer und Hollerbach kamen. Das hat schon auch einen großen Unterschied gemacht. Also ne, gar nichts gegen Toussaint und Skarke, die dann rausgegangen sind. Aber sowohl Schäfer als auch Hollerbach haben einfach ein bisschen mehr spielerische Momente dann ins Unionsspiel gebracht, haben beide gute Offensivaktionen gehabt und gerade auch Hollerbach. Also ne, wird niemals mein Lieblingsunioner sein, aber ist sportlich für die Mannschaft aktuell auf jeden Fall wichtig. Das hat sich in dem Spiel gezeigt. Das heißt nicht, dass er alles richtig macht. Entscheidungsfindung von Hollerbach ist nicht 100%. Ne? Das wissen wir alle. Aber hat halt am Ball Aktionen, die aktuell in der Mannschaft halt nicht so viele andere so oft haben. Und zum Beispiel
ganz kurz, das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen das, also wir vorhin über die Aufstellung geredet haben und Nadi meinte, dass es eben, der ist, glaube ich, auch ein ganz guter Impact-Substitution-Player. Also den kannst du eben, also das ist vielleicht, na klar, andererseits, wenn er derjenige ist, der am besten performt vorne, dann lässt ihn von Anfang an spielen. Aber der ist, glaube ich, auch ein Spieler, der immer, wenn du ihn reinbringst, bringt er nochmal, und sei es Chaos, weißt du? Also und Unruhe und Tempo und so, das ist so ein, also das hat ja ganz gut funktioniert.
Ja. Ne, 69. gibt es so einen Moment, Union spielt hinten bei raus, Hollerbach nimmt ihn an, dreht sich auf, spielt schön in Frankfurter aus und Jovanovic frei, der dann einen Schuss hat.
Oh, der hat das mich war auch schon echt hübsch, ne?
Ja, der hat mich dann quasi im Nachhinein erinnert an den von Zivcidadze für Heidenheim, der gegen Hoffenheim das Tor macht, indem er den in langen...
Wir waren ja nicht beim Rasenfunk und haben deswegen nicht so viele andere Bundesligaspiele gesehen an diesem Wochenende.
Ja. Der hat jedenfalls ein sehr schönes Tor, Vollspannschlenzer sozusagen in die lange Ecke gemacht. So ein bisschen bei der Schuss von Juranovic auch. Geht halt knapp drüber. Aber dann gibt es noch zwei gefährliche Ecken. Leite kommt nochmal zum Kopfball, ärgert sich, dass er den nicht macht. Es gab nochmal so ein paar Freistöße.
Die ganze Phase nach dem 1:1 ganz kurz. Wir saßen dann zuerst einmal noch, hat irgendjemand noch glaube ich, ARD, Live-Dings gehört, Live-Konferenz. Und da war von einem offenen Schlagabtausch die Rede in der Phase. Ist es so, passt es so hin? Also ging es in beide Richtungen oder war dann auf einmal Union wirklich im Oberwasser?
Beides, würde ich sagen. Also, ne, einerseits war es dann natürlich offener und kamen natürlich auch Chancen für Frankfurt damit zustande? Ne, ich habe eben schon gesagt, bis zur 48. Minute waren es 8:3 Abschlüsse für Frankfurt. Dann zwischen der 56. und der 78., wo Jong dann das Tor macht, sind es dann 2, 4, 6, 8 Schüsse für Union und 3 für Frankfurt, also genau das Gegenteil. Okay. Aber dabei waren halt diese Riesenchancen dabei. Genau, der von Ekete und der von Christensen stehen da beide in der Liste. Also das ist ja eigentlich auch nur eine Chance gewesen. Der eine kommt ja nicht zustande ohne den anderen. Aber trotzdem, also Frankfurt war dann auch schon erschrocken, muss man sagen. Man hat gesehen, es könnte sich, also die waren erschrocken davon, dass sie auch da noch was tun müssen. Das haben die, glaube ich, nicht gedacht. Ich glaube, die dachten, dass sie das einfach so runterspielen können und dass da nicht mehr viel Gegenwehr kommt, und die kamen dann halt doch. Und klar, ne, Götze vor dieser Doppelchance spielt halt so einen super schönen Pass in die Kette. Und die Gefahr, dass sowas passieren könnte, die hat man schon gespürt. Aber so richtig real wurde die dann erst wieder nach dem 2-1.
Das war ja auch sehr hübsch, ja, muss ich mal sagen.
Auch sehr nervenaufreibend. Also diese nervenaufreibende Schlussphase hat im Prinzip mit diesem Tor und der Aktion und wie das gefallen ist, schon angefangen. Also das war Befreiungsschlag von Union, katastrophale Absicherung für den langen Ball von Frankfurt. Gehen irgendwie 2 Frankfurter hin, kommen beide nicht an den Ball.
Nee, doch, einer ist doch so da an den Ball gekommen, glaube ich.
Beide kommen nicht klar an den Ball. Der Unioner kommt noch nicht mal an den Ball.
Nee, Hollerbach ist einfach nur hochgesprungen und hat, wer auch immer sein Gegenspieler war, auch zum Hochspringen gezwungen, und dem ist er über den Scheitel gerutscht.
Genau.
Und die Tiefe hat niemand abgesichert.
Genau, ja. Und da kann dann halt Jong den Ball aufnehmen und nimmt ihn halt dann, was ist es, noch 30 Meter vorm Tor oder nee, mehr, ist noch auf Höhe Mittelkreis, wo er sich mit dem Kopf den Ball vorlegt, auch schön gemacht, und er das Tempo mitnehmen kann, also dass es überhaupt gefährlich werden kann. Und dann läuft links Tom Rothe mit und rechts
Ljubicic, ich habe geguckt.
Ja, und rechts Ljubicic, und man schreit so, Junge, spiel den Ball auf Ljubicic, weil der halt noch freier war, der war noch eher da. Macht Jong aber nicht, sondern verzögert und schießt dann selber. Jong hat danach gesagt, der Trainer hätte halt auch gesagt, dass er einen guten Schuss hat und mal öfter probieren soll und selber schießen soll, und dass er das dann niemand gemacht hatte. Ich glaube, wenn er den nicht gemacht hätte, hätte es trotzdem Mecker gegeben dafür, dass er da nicht Ljubicic mitnimmt. Aber natürlich.
Wobei die Passgasse zu Ljubicic war auch nur ganz, ganz kurz offen, und ich bin mir nicht sicher, ob er da gut genug kontrolliert hat in dem Moment.
Ja, genau.
Und dann hat das wirklich clever gemacht, weil er wird ja von 2 Leuten, also vor ihm sind dann Larsson und Christensen, und eben dadurch, dass Rothe den Weg aber auch mitmacht auf der linken Seite, rückt dann Christensen so genau den Schritt raus, um den Pass nach draußen zu verhindern, und in dem Moment nimmt er den Abschluss. Das war schon so fast Arjen Robben Masterclass, so dieses warte, bis die Lücke, und dann zack.
Ja, genau.
Also wirklich extrem, extrem smart gespielt dann. Ja. Und vielleicht hätte er trotzdem abgeben müssen.
Nochmal andere Sportartenvergleich. Die Weise, Basketball. Die Weise, wie er sich den Platz für den Abschluss verschafft, ist so ein bisschen wie beim Basketball, wenn einer zum Korb zieht und dann abstoppt, die Verteidigerin vor sich weglaufen lässt und dann halt den Platz, den man durch das eigene Anhalten sich verschafft hat, den zum Werfen oder halt in dem Fall Schießen nutzt. Und wie gesagt, natürlich voll wichtig, dass die anderen beiden mitgezogen sind, dass deren Gegenspieler halt dann nicht von hinten Jong angreifen konnten. Deswegen, ja, ne, auch wenn man nicht den Ball kriegt, lohnt sich Laufen im Fußball oft. Und ganz wichtig.
Und ich glaube tatsächlich, dass es für die beiden, also für Larsson und Christensen in dem Moment auch wirklich schwer war, das besser zu verteidigen.
Ja, das würde ich auch
sagen. Das war, die mussten halt auch Entscheidungen treffen, und die mussten sofort treffen, und dann lässt du immer ein Risiko offen. Und das hat er genutzt.
Ich stand zu sehr, dem sehr schönes Zeitpunkt. Tor. Ich musste zu dem Zeitpunkt dann gerade umsteigen und stand auf dem S-Bahnhof und hatte jetzt erstmal keine Union-Gruppe mehr um mich rum. Ne? Und stehe ja, gucke auf mein Handy und sehe, wie er losläuft, und denke mir so, oh nee, das halte ich nicht aus. So, ne? Einfach so dieses, du kaufst ihn noch eh gleich. Ja, du passt ihn doch gleich rüber, der verstolpert den Ball und dann ist auch wieder alles blöd, so, ne? Aber einmal schießt er den rein, ne? Und ich stehe auf dem Bahnhof, so Ball so in die Faust, du freust mich so voll, machst so wie es im Stadion irgendwie, keine Ahnung, manchmal dann passiert, und du machst so irgendwie einen Schritt nach vorne, so freust dich einfach. Und dann realisiere ich, dass ich gerade auf dem S-Bahnhof stehe.
Und alle Leute gucken komisch. Was macht die Frau da?
Wenn du so nach links guckst und nach rechts und rechts war eine andere Unionerin, die auch ihr Handy in der Hand hatte und guckt nur so rüber, hat auch diese Bewegung gemacht. So. Und wir uns beide nur so angegrinst und genickt, so als wie, ja geil. Ja. Und das war dann schon, also auch schon wieder so herrlich, weißt du, du gehst da halt einfach mit, ignorierst das um dich herum und denkst dir nur so, ja geil, 2-1 und dann so, oh. Ich bin ja in der Öffentlichkeit.
Ja.
Naja.
Und dann war halt endgültig dieses Spiel angezündet.
Das habe ich, wie schon vorhin, also in der Pre-Show erwähnt, da war ich noch auf der Sonntagsstraße und wurde von Menschen angebrüllt, die sich freuten und habe dann, dann 3 Minuten später saß ich dann auch vor einer, vor einem Großfernseher oder in einer Leinwand und habe dann den Rest des Spiels gesehen.
Ja. Da gab es dann so ein, aus so ein paar Szenen, wo es ein paar harte Fouls gab, wo sich die Auswechselbanken teilweise drüber mit aufgeregt haben. Und natürlich war Frankfurt dann angepisst, wenn sie zurücklagen. Und haben es dann auch nochmal probiert. Aber Union hat halt dann auf einmal auch die ganze zweite Halbzeit über viele Zweikämpfe gewonnen, Bälle erobert, vor dem vermeintlichen 3-1.
Das ist auch so.
Ja. Gewinnt halt
Andras. Schade.
Ja. Gewinnt halt Andras Schäfer einen Ball, macht das Spiel schnell. Hollerbach dribbelt für den Ball eine Weile, spielt raus aus Jong, zieht an
den Fünfer. Und for once macht er das. Das ist genau der Punkt. Und ich so, also als er den Ball bekommen hat, also die Balleroberung war super, und dann bekommt er diesen Ball und ich denke, rechts raus, Spiel, rechts raus, und dann endlich macht er mal das, was, also das ist ja mein stehender Vorwurf gegen ihn, dass er zu wenig mit seinen Mitspielern spielt, und dann macht das und wird, wie Nadi im Sendungsvorbereitungsdokument geschrieben hat, auch belohnt, spielst du mal ab, kriegst du auch dein Tor. Das war ein fantastisch guter Angriff.
Ja, voll.
Allen. Und auch da übrigens wieder Tom Rothe auf links die ganze Zeit mit durchgezogen und auch damit Leute weggezogen aus dem Zentrum, Platz geschaffen, super gut.
Ja, und auch dieser Pass, den Hollerbach auf John spielt, ist ja gar nicht so ein einfaches Rüberlegen, sondern auch durch Frankfurter Verteidiger durch, also auch ein gutes Auge für den Pass, und wie gesagt, John spielt den gut zurück, und dann kommt halt diese VAR-Überprüfung. Ich hatte es live überhaupt nicht mitbekommen. Da gab es dann die hilfreiche Durchsage vom Schiedsrichter im Stadion. Gab ein Handspiel in der Entstehung. Ja, okay, das habe ich dann auch gemerkt. Also die Info, die damit transportiert wird, die kann man auch mit dem Videowürfel und mit dieser sinnlosen Einblendung transportieren. Also warum es dann irgendwie weggenommen, entschieden wird, das ist ja klar. Ich fand es irgendwie schon harsch, da auf Handspiel zu entscheiden, weil ist ja ganz normales Handspiel, also muss ja nicht irgendwie, ist ja nicht wie diese Hand mit Tor mit der Hand erzielt, Regel, wenn ich richtig informiert bin.
Darf ich unterbrechen? Ja. das hattest du im Rasenfunk schon, das sind zwei verschiedene Dinge, also in der direkten Torentstehung ist jede Berührung der Hand strafbar.
Das meine ich, ja.
Ganz egal, auch angelegt, und wenn es von deiner Hand ins Tor prallt, ist kein Tor.
Ja.
Das ist einfach ein strafbares Handspiel und es wird die gesamte Angriffsphase betrachtet.
Genau.
Sie spulen halt zurück und es ist ein strafbares Handspiel, das kann man, glaube ich, durchaus so vertreten, auch wenn es ein sehr kurzer Abstand war und ein relativ hohes Balltempo, und das, also für mich war quasi so das, was mich hat kippen lassen, hinzu, ist schon korrekt so, ist, dass der Arm angespannt war. Grundsätzlich ist es natürlich eine fußballtypische Haltung, dass du im Laufen den einen Arm vorstreckst, aber der Arm war angespannt. Ganz klar, der stand unter Spannung, der Ball ist abgeprallt und ist ihm dann in den Laufweg geprallt. Und da finde ich schon okay, das zu pfeifen, ehrlich gesagt. Es ist halt ätzend, so weit zurückzuspulen, aber das sind die Regeln gerade.
So meinte ich auch, die Regeltechnik ist halt dadurch, dass Rothe den Ball wegspitzelt, Schäfer einfach nur läuft und halt den Arm einfach nur in der Laufbewegung hat, und man wirklich nicht davon ausgehen kann, dass er den Arm dahin nimmt, um den Ball damit zu spielen. Deswegen tue ich mich halt schwer damit, aber Handspiel, Absicht, Abgrenzen ist halt auch notorisch schwierig und irgendwie immer unbefriedigend in beide Richtungen. Deswegen.
Ich habe es gerade nochmal durchlaufen lassen. Er hat die ganze Zeit auch den Ball im Blick. Ganze Zeit. Und dann ist der Arm angespannt.
Ja.
Also ich glaube, muss nicht heißen, dass es Absicht war, aber das ist so eine Sache, wo ich sage, also das ist ja genau die Krux beim absichtlichen Handspiel ist, du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken und du brauchst andere Hinweise. Und das ist für mich immerhin noch in gewisser Weise kohärent mit der Grundidee, dass du sagst, damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Doch, durchaus.
Ich weiß nicht, inwiefern das Profispielern passiert, in Anführungsstrichen, aber am Ende sind es auch nur Menschen. Ich habe da so eine ganz fantastische Situation selbst mal gehabt, als ich gespielt habe noch. Da ist der Ball irgendwie auf dem Kunstrasen, ist einmal aufgetippt und fliegt über eine Gegenspielerin und mich rüber. Und was mache ich aus Reflex? Ich springe hoch und nehme den mit der Hand runter. So, genau. Ich dachte mir in dem Moment auch so, sag mal, was machst du denn da? So, ne? Aber halt einfach kurz mal nicht konzentriert gewesen, komplett ausgesetzt, bam. Schiri guckt so, ich glaube, das war Hand, ich glaube auch. Ich bin mir nicht sicher.
Aber
so.
Da gab es nur Gelb.
Nee, da gab es gar nichts weiter für. War ja. Ach,
noch nicht mal.
War nicht weit. Ach.
Okay.
Das war ja irgendwie unterklassiger Mädchenfußball, das war da nicht so. Das
sind gelbe Karten, also gut.
Das war ja nicht mal. Ich glaube, das war irgendein Elternteil, was gepfiffen hat. Also, das ist. Es war halt einfach nur irgendjemand, der halt irgendwie das Spiel gepfiffen hat, damit es stattfinden darf. Also es war jetzt nicht irgendwie leistungsbezogen oder so.
Okay.
Das ist, glaube ich, trotzdem die richtige Entscheidung, weil es nicht unsportlich ist, sondern einfach nur
dumm.
Na, aber absichtliches Handspiel ist, glaube ich, gelb.
Trotzdem. Nee, unsportliches Handspiel ist gelb. Absichtlich ist nicht unbedingt.
Das war halt
einfach ist nicht dumm. Absichtliches Handspiel per se unsportlich?
Nee. Weil also zum Beispiel den Ball aufheben, weil man denkt, man hat einen Freistoß bekommen, aber
das ja. Ist aber im laufenden Spiel hochspringen und den Ball in die Hand nehmen ist.
Ich würde sagen, naja. Nicht. Egal.
Nicht clever.
Hat Oliver Kahn für sein gefaustetes Tor, also sein in das gegnerische Tor forsten, ich glaube, es war bei Hansa Rostock, gelb gesehen, also als er im gegnerischen Strafraum war, kurz vor Ende des Spiels. Da hat er irgendwie. Also das war für mich auch 100 pro einfach nur Muscle Memory. Der ist dann hochgegangen und hat das Ding halt gefaustet, wie er es immer macht. Ja. War halt im anderen Strafraum. Gut. Hat er dafür gelb gesehen? Ich denke schon.
Vielleicht.
Ja, Oliver Kahn sah während des Spiels gegen den FC Schalke 04 am 4. Mai 2002 in der Bundesliga die gelbe Karte, als er den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraums spielte und damit ein Tor verhinderte. Ah nee, ist ein anderes. Entschuldigung.
Was, hast du jetzt sofort Oliver Kahn gelbe Karten gegoogelt so schnell?
ChatGPT.
Ah,
du meinst das Spiel gegen Hansa Rostock am 6. April 2002.
Das meine ich.
In diesem Spiel sah Oliver Kahn ebenfalls die gelbe Karte, als er außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand abwehrte, um ein Tor zu verhindern. Aber es ist wieder was anderes.
Nee, ChatGPT ist halt doch dumm.
Ich würde eben da.
Um es mal kurz zu sagen.
Genau, da würde ich mich nicht.
Aber das Datum würde ich mitnehmen. Also, aber gut, müssen wir ja jetzt nicht klären. Ja. Apropos kurzer Podcast.
Ja, wir mussten halt alle auch nochmal kurz runterkommen vor dieser Schlussphase. Ja.
Nee, das war ja schon schlimm genug.
Das also
wirklich,
richtig.
Weil da war ja wirklich schon, Alter, wir jetzt 3-1, jetzt haben wir es.
Ja. Das war 89. Minute rund.
Boah, Alter. Ja.
Dann ging das Spiel halt weiter. Frankfurt hat
das dann, war ja schon wahnsinnig genug.
Ja, auf jeden Fall. Frankfurt hat dann nicht gedrückt, aber
87. war es.
Genau, also mit dem ganzen War und so, bis es dann weiterging, genau. Aber erstmal kamen halt auch jetzt keine weiteren Chancen raus. Ne? Gab dann ein paar Freistöße hin und her, dies, das.
Und dann kam 5 Minuten Nachspielzeit.
Ja, und nach der Hälfte davon, nach ziemlich genau 92 Minuten und 30, spielt halt dann, Union steht da dann richtig tief am eigenen 16er und Frankfurt spielt dann diesen Ball zwischen die zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger. Frankfurt kommt zur Flanke und in der Mitte köpft Wai drüber.
Ja. Nein, das war schon vorher nicht gut. Das war schon in der Entstehung. War es ja. So wirklich nicht. Das hat mich so geärgert. weil nämlich genau diese Lücke, also Diogo Late war bei Ansgar Knauf, der die Flanke reinschlägt, eine sehr, sehr gute Flanke übrigens, ja, unter großem Druck, aber es war eben, die Gasse vor ihm war total frei, also der Abstand zwischen defensivem Mittelfeld und Außenverteidiger war riesig und es war wirklich, da waren 15 Meter oder 10 Meter zwischen den beiden und damit konnten sie direkt in die letzte Linie spielen und dann steht er halt 1-1 und da kannst du eben auch mal, also ich glaube, macht da Diogo Lech gar keinen Vorwurf, also übermäßig, aber dann stehst du 1-1, wo du nicht 1-1 stehen musst, also du kannst, das kannst du besser dicht machen schon vorher und vielleicht, also entweder attackierst du den Passgeber oder aber du machst einfach hinten, bis hinten in numerischer Überlegenheit.
Ja.
Und dann dreht sich Knauf halt um Lech rum und schlägt eine, wie gesagt, unter Druck wirklich, wirklich gute Flanke rein. Und die habe ich im Grunde schon drin gesehen, als sie anfing zu fliegen. Und war sie dann aber nicht. Weil das war dann Wahi, ne?
Ja.
Glaube ich schon, der eingewechselt war. Drüber köpfte,
ja,
dachten wir.
Aber habt ihr es so richtig gesehen? Also war Wahi überhaupt an den Ball drangekommen und hat den geköpft und wurde dann von Dugis Hand abgefälscht? Oder ist er gar nicht, ist der Ball quasi an Wahi vorbeigeflogen und dann dahinter an Dugis Hand?
Ich würde denken, er war dran.
Ich habe kein Bild gesehen, wo ich eine Aussage dazu machen
hat
könnte.
Also mein Eindruck war, dass der Ball quasi da auftraf, also genau in dem Winkel zwischen Dugis viel zu hoher Hand und Wahis Kopf aufschlug und dann rausflog.
Ja.
Aber im Zweifel ist halt eben auch genau das, was Hans-Martin sagt. So, es ist egal, ob das sehr nah dran war oder nicht, weil die Hand hat halt da oben nicht zu suchen. So.
Viel zu hoch. Er wollte ihn wegschieben und ist, glaube ich, einfach mit der Hand zu hoch gerutscht. Also der wollte die da nicht oben haben. Der wollte so Schulter, Kopf meinetwegen irgendwas. Und dann haben ja die Frankfurter alle protestiert, weil sie Elke haben wollten.
Ja, das war
sehr
geil.
Lustig. Alle fingen an rumzu. Also Knauf hat
warum
da sauer, Wahi war sauer.
Denn, ja?
Was soll denn der Scheiß? Und die dachten, es gibt Abschuss.
Ja.
Und du hast aber, und dann gab es diese eine Einstellung, wo Duki nach dem Pfiff abdreht und den Kopf so runterhält und die Hand in der die Stirn in der Hand hält, der wusste schon, was passiert ist. Und damit ist es für mich dann auch völlig klar. Also damit ist im Grunde auch egal, was die Bilder sagen. Danilo Duki wusste, dass es an der Hand war und damit war es an der Hand.
Ja, also ich fand es tatsächlich witzig, weil auch im Stadion erstmal, also der Schiedsrichter hat den offensichtlichen Elfmeter gegeben und das haben wir aber irgendwie alle nicht mitbekommen für geschlagene 10 Sekunden oder so. Oder also wirklich der Ball dann quasi auf dem Elfmeterpunkt schon ein paar Sekunden lag und der dann irgendwie ausgeführt werden würde. Da hat dann erst das Stadion insgesamt mitgekriegt, dass es jetzt offenbar Elfmeter für Frankfurt gibt.
Ja, die Gestik für Abstoß und Elfmeter ist halt auch für meinen Geschmack zu nah beieinander.
Ja.
Ne, also du zeigst halt immer irgendwie nach unten. Mal dahin, aber...
Den Querfeld-Torjubel als Elfmeter-Geste einführen. So das große X mit den Händen oder so. Man weiß es nicht. Ja. Ich würde übrigens auch sagen, ne, zu der Aktion von Duke, ich glaube auch nicht, dass es der Nadi-Fall war, dass er den mit der Hand wegschlagen wollte, sondern auch, dass er halt, ne, beim gegen den Körper arbeiten von Wahi irgendwie dann abgerutscht ist sozusagen, aber wird er auch.
Ja, aber da sage ich auch wirklich, das finde ich eine der wenigen Handspielregeln, die ich absolut plausibel finde, sagen, oberhalb der Schulter ist es immer Handspiel, ist es immer absichtliches Handspiel, darf deine Hand nicht zu suchen.
Selber schuld, wenn dir der Arm entgleitet sozusagen.
Ja, also genau. Und dann
geht ist überall.
Das
ist richtig.
Wie schwere Körperverletzung.
Selber schuld, wenn dir der Arm entgleitet.
Das gab es doch irgendwie damals mal, da gab es doch große Aufregung, als wir das erste Mal gegen Bremen gespielt haben und wie hieß er denn? Christian Groß, genau. Im eigenen Strafraum, der ist halt hochgesprungen und hatte halt den Arm halt deutlich über Kopf.
Aber als wir das erste Mal gegen Bremen gespielt haben, haben war das verloren. Heimspiel, wo wir einen Elfmeter gegen uns gekriegt haben, den gehalten haben und dann den Nachschuss drin war.
Richtig, wir haben zwei Elfmeter gegen uns bekommen. Ich glaube, das ganze Spiel, es waren insgesamt 3 Elfmeter-Tore, also oder Post-Elfmeter-Tore.
Ja.
Das erste war, Davy Klaassen springt über Christopher Lenz und reklamiert Elfmeter und kriegt ihn auch noch, die dumme Sau. Dann haben wir ausgeglichen und dann gab es genau, den Elfmeter, der gehalten wurde und die Ecke danach hat dann Niklas Füllkrug eingeköpft.
Ja.
Ich weiß nicht, was da für sinnvolle Informationen in meinem Kopf stehen könnten, aber diese steht jetzt da.
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Ja. Nein, dann lieber das.
Ja. Ja. Ekitike ist angelaufen. Der hat seinen letzten Elfmeter auch schon verschossen. Auch das gibt nochmal den FrankfurterInnen Gelegenheit, den Abgang von Mamouche zu beklagen, der scheinbar Elfmeter sicher verwandelt hat. Der Mamouche übrigens jetzt sich in Manchester fragt, warum die 70 Millionen für ihn ausgeben und ihn dann nicht spielen lassen. Naja, bist halt zu Manchester City gewechselt, da passiert sowas. Ja, aber Ekitike spielt für Frankfurt, nicht Mamouche, schießt und Frederik Renaud hält seinen dritten von 4 Elfmetern in dieser Saison.
Das ist,
er kann antreten, wer will, ist egal.
Außer Harry Kane.
Ist das besser als Atubolu? Der ist, glaube ich, noch krasser, oder?
Ich glaube, der hat die letzten 4 oder 5 alle gehalten oder so.
Ja. Der ist ja auch kein Mensch, also nur positiv gemeint.
Ja, aber Freddy
ist eine Maschine, kleine Krake. Der löst jetzt Dr. Octolute ab.
Das Schöne an Freddy ist ja, dass er eben genau keine Maschine ist. Der ist halt keiner von diesen Gary Ehrmann Toyota-Monstrositäten, ja. Sondern der ist einfach nur ein höflicher Typ, der
ja.
ziemlich gut Fußball spielen kann und leider in der Kicker-Redaktion in Nürnberg haben sie noch nie von ihm gehört.
Der steht so nach dem gehaltenen Elfmeter auf und sagt so, sorry,
ja.
Aber nein.
In Wirklichkeit hat er natürlich sich schon auch ein bisschen gefreut mit allen. Dann haben sie noch den Angriff ja auch noch
beteiligt. Nicht gut übrigens.
Ja, der war nicht halb hoch, sondern schon flach, aber halt halb seitlich sozusagen.
Flach, ja, der war, ja, ja. Trotzdem musste, klar. Kann halt auch, wenn du in eine andere Richtung springst, ist er drin und alles. Also,
ich könnte jetzt auch einfach mal sagen, dass Freddy der Größte ist. Also.
Absolut.
Freddy ist, glaube ich, also wenn ich mir diese Mannschaft angucke, glaube ich, dass Frederik Renaud neben vielleicht, oh Gott, jetzt muss ich schon gucken. Neben
ist nicht so schlecht.
Diogo und Danilo, glaube ich, der
das höchste FIFA-Ranking hat.
Ja, so. Der ist wirklich so, der ist eigentlich ein Torhüter über unserem Niveau gerade.
Ja.
Ja.
Muss man einfach sagen. Und der ist aber trotzdem bei uns, weil er, ja, vielleicht eben auch, weil er woanders nicht so
zum Beispiel glücklich
wurde.
Selber schon.
Ja, ja, nö, ja, gut. Der war halt viel verletzt und dann haben sie Kevin Trapp zurückgeholt und ja. Der ist halt Volksheld und.
Selber schuld.
Dings. Ja, na klar, trotzdem. Nee, absolut, absolut. Aber wir sind halt auch wirklich durch viel, also wir hatten Glück, dass wir an so einen fantastischen Torwart
wie ja.
Freddy gelangt sind und dass der sich so wohlfühlt bei uns.
Ja.
Weil ihm auch Jakob absolut. Erzählt hat, wie schön es sich als Däne in Berlin lebt.
Ja. Hoffentlich erzählt er ihm jetzt nicht, wie toll Hoffenheim ist.
Das könnten ja auch einige andere übernehmen.
Ja, steht
aber ich glaube, Oliver Baumann wird da auch nicht so schnell weggekauft. Auch ein highly underrated Goalkeeper, muss man nur sagen.
Ja, ich habe jemanden sagen hören, dass Zentner ist der von Mainz, ne? Dass das ja. gerade der beste deutsche Torhüter wäre.
Das ist totaler.
Ist okay. Sollen sie alle Freddy übersehen?
Freddy ist ja auch kein Deutscher.
Sagen wir mal, Sascha Felter war es nicht, da bin ich mir sehr sicher. Und auf den höre ich bei in solchen ja. Sachen.
Ja, und jedenfalls da war ich dann völlig durch mit den Nerven. Musste natürlich an mich halten, weil ich ja weder jubeln noch nicht jubeln noch irgendwas anderes tun durfte, wo ich
sind das die Mittellinie stand. Da? Sind das die
Etiketten?
Es tut mir leid. Nur ein bisschen.
Also ich zumindest halte das so. Die Union-Mitarbeitenden, die auf der Medientribüne saßen, die da die Match Reports und so geschrieben haben, für die gilt das natürlich nicht, durften sich freuen, war ich ein bisschen neidisch. Ja. Und dann mussten noch 2-3 Bälle weggeschlagen werden, aber dann war dieses Spiel endlich vorbei.
Ja.
Das war schön.
Ja, ich bin jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen beseelt davon, wie hübsch du uns durch dieses Spiel geführt hast. Nee, wirklich.
Ja.
Ich hab's halt nicht gesehen und jetzt ja. nochmal.
Ja, und ich stand dann da und hab gesehen, wie der Auswärtsblock sich gefreut hat. Das Lied mit dem, man hat mir gesagt, es gibt noch mehr Senioren gesungen hat, die Mannschaft dann da hingekommen ist, und das hat sich schon richtig gut angefühlt. Eben weil das so eine beschissene Phase war, aus der man jetzt kommt, mit irgendwie einer noch eher so Kategorien nervige Niederlage gegen Gladbach, wo man so ein bisschen schlecht ins Spiel gekommen ist, aber dann einigermaßen drin war, aber halt dann schon 2-0 zurücklag. Diesem abgeschossen werden in Dortmund, was einem auch nicht unbedingt passieren muss, aber in dem Fall halt passiert ist. Und dann diesem Kiel-Spiel, wo man, also ich meine, wenn das unentschieden, wenn man das 0-0 spielt, ist es schon nervig genug, weil da jetzt eigentlich von Kiel auch nicht so viel kam. Natürlich hatten die ein paar Chancen und so, aber man ja dann schon gedrückt hat und versucht hat, aber einfach keine Mittel gefunden hat und so ein bisschen hilflos alles wirkte. Und nach dieser ersten Halbzeit dann, ne, einfach weiter an sich zu glauben, so in das Spiel zurückzukommen, das hat mir schon wirklich imponiert auch. Also das heißt nicht, dass irgendwie fußballerisch alles gut ist deswegen, aber diese Überzeugung zu zeigen, das fand ich wirklich imponierend.
Ich glaube auch, der Virus war sehr dankbar, dass wir das Spiel gewonnen haben. So, weil
da konnte ja nichts mehr schief gehen.
Genau,
Junge, ich habe das wirklich nur am Rande mitgekriegt, aber erzähl
mal. Da kann der Virus natürlich auch nichts dafür. Sind halt einfach manchmal dumme Sachen, die passieren, und da bist du dann zufrieden, dass du die 3 Punkte mit im Zugabteil hast, quasi. Ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte irgendwie eine Nachricht von einem Kumpel von mir, der im Sonderzug mitgefahren ist, und er schrieb so: Ja, schön, ich bin hier seit 5 Stunden irgendwie in Rackwitz. Und ich so, ja, pff, schön. irgendwie hatte die Lok wohl einen Schaden, und daraufhin konnte sie nicht weiterfahren. Und Rackwitz liegt halt irgendwie knapp hinter Leipzig oder knapp vor Leipzig, wenn man von uns aus guckt irgendwie. Und da stand halt in einem Bahnsteig dieser Sonderzug.
Rechts unten ist es, ne?
Genau, so ungefähr. Aber ja, die standen halt da irgendwie 5 Stunden in dem Bahnhof und konnten halt nicht weiterfahren. Und ich habe in einem Artikel von Matze Koch vorhin gelesen, der Lokführer ist irgendwann ins Taxi gestiegen, um eine neue Lok zu holen. Also Entschuldigung, aber spätestens da wäre ich ausgestiegen und hätte gesagt, irgendwie komme ich jetzt hier anders nach Hause, ich habe keinen Bock mehr.
Gibt ja auch Leute, die dann auch da ins Taxi gestiegen sind und gefahren sind. Ja,
also ich glaube, das hätte ich dann auch gemacht. Ich glaube, ich hätte gesagt, scheiß auf das Geld, ich steige jetzt um und will nach Hause und hier nicht noch Ewigkeiten rumstehen, weil das zieht sich ja noch alles wie Brei. Also ja, gut, wenn du 3 Punkte hast und gut, wenn Partyabteil da ist und alles, aber ich glaube, irgendwann setzt da wirklich die Müdigkeit, glaube ich, dann ein, und dann willst du, glaube ich, auch nur noch nach Hause kommen irgendwie. Deswegen Respekt an alle, die in diesem Sonderzug waren, und ich hoffe, ihr seid alle gut zu Hause angekommen.
Armschweine, echt.
Ja.
Sonderzug ja eh schon eine besondere Fortbewegungsweise. Ja.
Und aber auch Grüße an den Virus natürlich und danke, dass die das immer wieder organisieren. Also ja, muss man auch mal sagen.
Jetzt sind hoffentlich alle zu Hause. Spiel ist jetzt seit ungefähr 26 Stunden Schluss. Also 27, ich hoffe mal, dass das jetzt der Fall ist. Wollen wir noch kurz drauf gucken, was wir glauben, was das jetzt für die Saison bedeutet, dieser Sieg?
Du kannst ja mal Steffen Baumgart fragen.
Dass wir 3 Punkte mehr auf dem Konto haben als noch vorgestern. So, nächster Punkt.
Stefan Baumgart war jetzt nicht der Meinung, dass man daraus unfassbar viel für das Spiel gegen Bayern München.
Stefan Baumgart hat deine Frage nicht verstanden.
Ja, vielleicht. Ich meine, er hatte halt an das Spiel, das letzte Spiel, was ich von Union Live gesehen habe, gedacht. Also kurz zur Erklärung dessen, wer es nicht gesehen hat. Ich habe auf der Pressekonferenz eine Frage gestellt, wie man es schafft, eben die positiven Teile dieses Spiels mitzunehmen nach den paar Spielen, die Steffen Baumgart nicht komplett negativ gesehen hat, die man vielleicht unterschiedlich positiv oder negativ sehen kann.
Nein, du hast, deine Frage war nach den, es waren schlechte Ergebnisse vorher und wie kann man das jetzt mitnehmen?
Ja, genau.
So, und du hast nicht gesagt, die Spiele waren vorher scheiße, du hast von schlechten, die Ergebnisse waren scheiße. Ja. Und dann ist er wirklich sehr, sehr in alter Uwe Neuhaus-Manier. Nee, mich nervt sowas wirklich, wirklich doll. Das ist so sie, und ich glaube, also klar, du hast dich nicht vorgestellt, meinetwegen. Ist, glaube ich, schon eher üblich in solchen Zusammenhängen und war aber gut trotzdem. Aber ich glaube, sagen wir mal, mit wem anders hätte das nicht gemacht. Bei dir war es so dieses, ich kenne dich nicht, ich nehme jetzt mal einfach den, den ich am wenigsten kenne und dem drücke ich eins rein.
Ja.
Das wirkt es, so wirkt es auf mich. Also dieses, und sie sind. So als erstmal alles abwerten und dann, ich werde niemals mit ihnen auf Augenhöhe. Was? Okay, alles klar, Bruder. Mach mal chill. Und die Frage war ja sehr einfach. Also so, du hast ja gefragt, ob nach den schlechten Ergebnissen, die er ja auch, wo er nicht nur Schlechtes gesehen hat, und diesem guten Ergebnis jetzt, was nimmt er mit?
Ja.
Dann die Frage, das war ja noch nicht mal eine maligne, aggressive Frage.
Ja.
Boah, nee, das nervt mich, das nervt mich. Das hat mich bei Neuhaus genervt, das nervt mich bei Baumgart. Mann, sei doch nicht scheiße zu Leuten, mit denen du einfach auch zusammenarbeiten musst. Also wenn das halt irgendwie wirklich so blöde Arschkrampen sind, die dir jede Woche irgendeinen Scheiß zwischen die Beine werfen, meinetwegen, aber das ist ja nicht der Fall. Das war nur so Opportunitätsprinzip. Sehr unangenehm.
Ja, also ne, mich hat das jetzt persönlich nicht weiter betroffen. Ich habe mir da,
das,
mach mir da auch da keinen
gut,
großen
da,
Kopf drüber.
Da kenne ich dich gut genug.
Aber würde auch zustimmen. Das ist ja auch so ein Ausgrenzungs- und ja, ne, wie du sagst, irgendwie ja, Platz behaupten Mechanismus, der grundsätzlich, glaube ich, auch nicht unbedingt förderlich ist für eine Weise zu kommunizieren, so rund um Fußball. Wie gesagt, ganz unabhängig davon, dass ich das ja eher so teilzeitmäßig mal kurz gemacht habe im Dienste des Rasenfunks und jetzt das für mich jetzt keine großen Auswirkungen hat und ich damit gut klarkomme, aber grundsätzlich würde ich da, glaube ich, auch zustimmen. Ja, aber.
Du jetzt Geld dafür, weil du dreimal Rasenfunk gesagt hast, eigentlich?
Nee, auch ohne das.
Er kriegt direkt, also ab sofort wird mein Dauerauftrag zu Daniel umgeleitet.
Wann kriegen wir hier eigentlich Geld? Warum zahlen wir immer für andere Podcasts? Was soll das?
Ohne Scheiß, im Rasenfunkforum hat tatsächlich jemand geschrieben, dass ihn das jetzt animiert hat, den Dauerauftrag einzurichten. Von daher.
Dass du für. Gut, okay, nein, dann war es für was gut. Alles klar, also mach Baume, alles gut.
Ja, übrigens, Unioner, also kann auch sein, dass er hier auch zuhört. Vielen Dank und danke fürs Supporten dieses sehr schönen Projekts, das Max da hat. Und falls ihr auch den Rasenfunk supportet und
ich sag eure Dauer wirklich Geld dafür, was soll denn das?
Und eure Daueraufträge umstellen müsst, dann macht das mal, weil sich die Kontobindung
ändert. Daniel, du bist beim Textilvergehen.
Sobald ich die Info habe, mache ich das auch. Ja. Nein, beim Textilvergehen mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne komplett uneigennützig und nee, Quatsch, es stimmt ja nicht, eigennützig jederzeit sehr, sehr gerne Werbung für den Rasenfunk.
Eventuell wird Daniel auch von meinem Dauerauftrag bezahlt. Wir wissen es nicht.
Bester, wirklich eins der besten Fußballjournalismus-Projekte in ganz Deutschland.
Sogar, wenn ich da manchmal rumlaufe.
Ja, das war jetzt Humble Break, mein Bruder. Jetzt übertreib's nicht.
Ja, aber wo er recht hat, hat er recht.
Ja, genau.
Ja, auch er kann es nicht kaputt machen.
Genau. Nicht alleine. Ja. Aber was ich ja eigentlich wollte ich ja inhaltlich drüber sprechen. Ne? In Hoffenheim haben wir überzeugend gewonnen und haben danach dann diese Spiele erlebt. Wie gesagt, die waren nicht komplett scheiße, aber zumindest ein bisschen war scheiße daran. Jetzt kommen natürlich schwierige Spiele, wo man auch okay spielen kann und keine Punkte mitnehmen wird, eventuell. Ich würde trotzdem sagen, selbst wenn es mittelgut läuft, hat man jetzt auf jeden Fall deutlich bessere Chancen, nicht abzusteigen, als man gehabt hätte, wenn man dieses Spiel verloren hätte.
Gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Also sagen wir, also in den nächsten Spielen erwartet eh niemand was und das kann natürlich auch genau, also entweder die Zeit sein, sich Sachen zu überlegen, also und zu machen, die dann halt in die Binsen gehen oder nicht. Also du hast quasi jetzt so eine im Grunde erwartungsdruckfreie Zeit gerade, in der du vielleicht auch mit der Mannschaft nochmal Sachen machen kannst. Das ist eine und ich finde es schon durchaus ein bisschen lustig, dass Baumgart jetzt mit diesem Spiel zu der Signature Urs Fischer Formation zurückgekehrt ist. Die ja oder natürlich wieder so und so nicht funktioniert hat, doch funktioniert hat. am Ende weiß ich es wirklich nicht. Also ich sehe, dass die Mannschaft offensichtlich in der Lage ist, solche Sachen auch mal wieder zu bewältigen. Und ich glaube wirklich auch nicht, dass es jemals ein Einstellungsproblem war oder ist. Also halte ich wirklich für völlig abwegig. Aber natürlich stehen jetzt schwere Spiele in der Aussicht. Und auf der anderen Seite brauchst du jetzt, wie viel haben wir jetzt? 26 Punkte. Wir brauchen jetzt, glaube ich, noch, nee, wie viel haben wir?
Wir haben jetzt 26 Punkte.
Genau. Ich glaube, mit 2 Siegen bist du durch.
Ja, wir sind jetzt punktgleich mit Hoffenheim, haben 4 Punkte Vorsprung auf St. Pauli und 6 auf Bochum.
So, und jetzt musst du dann also aus diesen schweren Spielen, jetzt haben wir Bayern, Leverkusen, Stuttgart und so weiter, nehmen wir mal erstmal 0 Punkte an, dann musst du halt hinten raus gegen Bremen, Heidenheim und Bochum vielleicht noch was holen. Wenn vorher was runterfällt, alles gut. Wenn nicht, ist es wie geplant. Und dann wird es natürlich wirklich nochmal knirschen, dann wird die Tabellensituation auch nochmal wirklich unangenehm aussehen. Aber letztendlich, ja, da musst du halt Bremen zu Hause weghauen.
Gibt jetzt noch Heimspiele gegen Bayern, Wolfsburg, Stuttgart und dann nacheinander Bremen und Heidenheim. Ne, also und
Heidenheim ist mausetot gerade.
Gegen Wolfsburg kann man zu Hause auch mal einen Punkt holen, zumindest. Also ich habe so ein schon mittelpessimistisches Szenario gemacht, wo ich dann schon von wenig in den Punkten, in den Spielen ausgegangen bin, in denen man nicht damit rechnen kann, dass man es holt. Aber so ein Punkt zu Hause gegen Wolfsburg ist da auch vielleicht so in so einem Szenario noch drin. Und dann glaube ich, wenn man eins von den beiden Spielen gegen Bremen und Heidenheim gewinnt, könnte das dann schon reichen.
Ja. Ja. Das wird alles nicht mehr schön, das wird alles super anstrengend, aber und ja.
Jetzt haben wir also, Bayern-Wochenende, ne?
Ja, ne, die Frauen
spielen gegen Bayern 2.
Wer fängt an?
Erst die Männer Samstag.
Leider die Männer, uns, ne?
Und dann fliegen unsere Frauen mit der ersten Mannschaft von Bayern nach Bayern oder so, keine Ahnung.
Wenn das Flugzeug rechtzeitig abheben darf und nicht sie wieder skandalös stranden und Berliner Nachtflugverbot dafür sorgt, dass Bayern nicht gegen Union gewinnen kann.
Ich meine, da waren wirklich 100.000 Jahre lang CSU-Menschen Verkehrsminister und trotzdem ist der arme FC Bayern in Berlin gestrandet.
Ja. Fast wie in Rackwitz.
Bad Bentheim.
Hör auf.
Gut.
Guck mal, ich habe euren ICE überholt. Die EC war es ja dann noch. Nein, doch nicht. Oder doch.
Ich habe auch noch einen ganz kurzen Hinweis. Es gab noch ein paar andere Spiele von Union-Mannschaften, die ich interessant fand. Die U17 hat im Pokal Viertelfinale gegen Leverkusen gewonnen, steht da jetzt im Halbfinale des DFB-Pokals zusammen mit Jena, Wolfsburg und Hoffenheim. U17-Mädchen ist ja so eine Altersklasse, die immer ein bisschen schwierig einzuschätzen ist, weil dann die allerbesten Spielerinnen oft schon in den zweiten oder teilweise sogar ersten Mannschaften bei den erwachsenen Frauen spielen. Dass da irgendwie jetzt auch nicht mehr so ein richtiges Top-Level-Liga-Format gibt, das ist also ein bisschen komisch. Die U17 von Union spielt in dieser Talentliga jetzt. Anderswo spielen die in Regionalligen. Also Leverkusen zum Beispiel ist irgendwie Dritter in der Regionalliga West. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, bin da nicht tief genug drin, weiß da zu wenig, um einschätzen zu können, wie viel das wert ist. Aber da das ja in letzter Zeit lief, ist für die Altersklasse bei Union ein bisschen schwieriger. Von daher auf jeden Fall ein cooler Erfolg, das geschafft zu haben. Auch sehr verwirrend sind diese Nachwuchsbundesligen, wie das jetzt bei den männlichen Jugendklassen stimmt. Da ist irgendwie die U19 und U17, beide sind da in jetzt dieser Liga A, wo es theoretisch dann in verschiedenen Gruppen um die Meisterschaft geht, läuft für beiden eher schwierig. U17 hat jetzt zum ersten Mal gewonnen in dieser Liga, U19 hat gegen Mainz verloren, U17 ist gegen Bochum und die U23 Frauen haben gegen Jena verloren. Das nochmal so ganz kurzer Rundumschlag. Aber ein Thema, was wir noch kurz besprechen wollten, war Dirk Zingler unter der Woche bei ORF TV hat ein bisschen eine kleine Ansprache gehalten.
Ja, ploppte beim durchs Handy scrollen auf einmal auf Dirk Zingler bei ORF TV und dann war schon wieder so, ui, was kommt?
Da hat man auch immer ein bisschen Angst, ne?
Ja, so ein berühmtes Filmzitat, ne, ist wie eine Schachtel Pralinen, du weißt nie, was drinsteckt. Gucken wir uns mal an, obwohl ich aufgrund, also Daniel hat ja vorhin schon von dem Schreiben des Wuhle-Syndikats beziehungsweise der Szene und der Fanclubs erzählt. Ich wusste ja vorher schon, dass dieses Schreiben halt kommt, weil es ja abgefragt wurde natürlich, welche Fanclubs unterschreiben. Deswegen konnte ich mir irgendwie schon denken, dass es so in die Richtung gehen wird und dass Zingler da auch nochmal irgendwie was zu der Gesamtsituation sagt und mal sagt, wie es so aus seiner Sicht gerade aussieht beim Verein und so. Und ich finde, das ist echt ein sehr gutes Interview mit ihm oder ein sehr gutes Gespräch mit ihm, was er mit Christian da führt. Einmal auch sehr klar eingeordnet die Situation bei den Männern gerade und sagt halt auch nochmal, ne, dass es halt nur zusammen geht bei Union. Und das war auch so ein Punkt, den ich vorhin schon mit eingebracht hätten wollen, wie auch immer. Wir haben uns immer jahrelang beschwert jetzt, oder also die letzten Jahre beschwert, dass es ja alles so gut läuft. Man kann dieses Unioner-Sein gar nicht so unter Beweis stellen.
Nein, ich nicht.
Wir kennen die Szene aus der Dokumentation, wo Steffi da sitzt und sagt, ja, man kann es ja gar nicht mehr beweisen, uns geht ja zu gut. Ne? Jetzt haben wir die Zeit und jetzt haben wir die Zeit, um neuen Unionern zu sagen, was es heißt, halt Unioner zu sein, wenn die auf einen drauf zukommen und sagen, läuft ja gerade alles so scheiße und die Spieler, die müssen das besser machen. Nee, solange wie die da unten laufen und kämpfen und sich einen Arsch aufreißen für den Verein, ist das in Ordnung. Klar wäre es gut, wenn gute Ergebnisse bei rumkommen, aber solange wie die kämpfen und machen, gibt es keinen Grund, dass wir sie nicht unterstützen. So, und da finde ich die Worte, die abgedruckt wurden, gut. Da finde ich die Worte gut, die Zingler auch gesagt hat. Der hat auch gesagt, also was halt auch in diese Richtung geht, ne, dass wir das halt nur zusammen hinkriegen können, weil wir nun mal als, also gerade bei den Heimspielen echt einen guten Vorteil aufbauen können, wenn wir die Mannschaft nach vorne peitschen. Und deswegen, ja, wie gesagt, kann ich das halt nur gutheißen und sagen, Leute, guckt, wen ihr da rechts und links neben euch zu stehen habt. Und wenn die da rummotzen und sagen, das ist alles so blöd und babababa, nee, ist es nicht. Also klar, ist es nicht optimal, aber wir spielen immer noch erste Bundesliga und natürlich spielen wir gegen den Abstieg. Natürlich, also Champions League, Europa League oder Conference League ist nicht unser Alltagsgeschäft. Und wir wären vor 4 Jahren, 5 Jahren extrem froh gewesen, wenn wir, oder wir hätten es sofort genommen, wenn uns gesagt worden wäre, ja, ihr dümpelt halt irgendwo da unten mit rum, immer knapp überm Strich und guckt halt irgendwie, dass ihr drinnen bleibt. Hätten wir alle genommen. Aber dann spielt es halt 3 Jahre international und dann drehen auf einmal alle am Rad und sagen so, ja, nee, wir müssen jetzt immer Champions League spielen und gegen Bayern müssten wir jetzt auch mal langsam gewinnen. So, nee, müssen wir nicht. Also, ne, deswegen finde ich das echt gut, das jetzt so unter das Motto zu stellen, Union gibt niemals auf. Da wissen auch die aktuellen Spieler Bescheid, worum es geht. Und dann gucken wir halt, dass wir da zusammen jetzt durch die nächsten Spieltage durchkommen, reißen uns den Arsch auf den Rängen, die Mannschaft auf den Platz. Und dann gucken wir, was am Ende bei rumgekommen ist.
Mhm. Ja, gibt dir sehr recht. Und das ist natürlich auch ein kalkulierter Move. Also Dirk ist ja, glaube ich, jemand, der wenig zufällig kommuniziert. Jedenfalls nicht öffentlich. Und es war, glaube ich, es ging uns ja allen nach dem Kiel-Spiel wirklich so, dass also den Defätismus, den Daniel vorhin angesprochen hat, der speiste sich ja genau daraus. Das alte sagst du, gegen wen sollen wir denn was holen? Wenn nicht gegen die. Und das war jetzt das Spiel und jetzt hat es gezählt und das haben wir verkackt. Ich fand den Ton sehr, sehr gut. So, weil es auch manchmal hat ja die Vereinskommunikation oder auch gerade Dirks Kommunikation so ein bisschen die Tendenz ins Doll-Wagenburgige, die gegen uns abzurutschen. Das war null. Sondern einfach nur so, lasst uns mal kurz drüber nachdenken, wer wir sind, wo wir herkommen und dann auch sagen, wo wir sind jetzt und dass wir trotzdem stabil sind. Ich fand, wie schon erwähnt, die Aussagen zu der Frauenmannschaft sehr gut. Er sagt, wir haben eben nicht nur ein Profiteam, wir haben 2 Profiteams.
Ja, eben, vor allem wie er das verpackt und hat. Ne? So, es ist nicht total alles schlecht bei Union, weil wir haben da immer noch ein Frauenteam, Leute, vergesst die Frauen.
Aber ganz, er war ganz kurz davor zu sagen, mindestens eine Mannschaft wird nächstes Jahr erstklassig spielen. So. Und auch da habe ich ihm, also auch die Begeisterung habe ich ihm da abgenommen. Und dann eben auch zu sagen, dass zum Beispiel der Stadionausbau nicht von der Liga-Zugehörigkeit abhängig ist. Und dieses, wir haben hier Sachen auch erreicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich stimmt alles. Aber es war eine, also ich hoffe, dass es so ist. Und ich gehe, ja, weiß er, egal. Aber es war ein wirklich sehr starkes Signal, glaube ich, an die eigenen Leute und an die war es gerichtet.
Ja.
Das nochmal einzuordnen. Und das hat mich ein bisschen erinnert an diese, als alle irgendwie im ICE nach Amsterdam saßen oder vor dem Spiel drüber nachdachten und so und allen plötzlich wieder einfiel, alter Scheiße, wo kommen wir eigentlich her? Und plötzlich überall hörtest du Falkensee-Finkenkrug, also so als Beispiel. Und so dieses, genau diesen Gedanken zu haben und jetzt spielen wir in der Johann-Kreuff-Arena nachher.
Ja.
Und das ist so dieses, das muss man auch immer mal wieder machen und ich finde es auch sehr cool, wie die Szene das immer weiter transportiert, obwohl die viel zu jung sind, um dabei gewesen zu sein. Und es trotzdem organisch aufnehmen und weiter tragen als das, was es ausmacht. Und das, und insofern, das war wirklich ich war wirklich sehr, 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 sehr angetan. Also ich bin in vielen Punkten mit Dirk Zingler ein bisschen über Kreuz. Aber da war wieder, okay, cool, mein Präsident. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut.
Wir standen im Bernabeu, ne? Also, das ist ja Schwachsinn. Ernsthaft. Aber
Dirk, du und ich? Oder? Ach nee, dann. Wir vier standen im Bernabeu. Also ich gehe davon aus, dass Dirk stand.
Ja. Ich stand auch mit Dirk schon in Hamburg, ja, bei den Frauen. Allgemein finde ich es bei Zingler immer sehr gut, wenn er über die Frauen spricht, dass er nicht nur dafür gesorgt hat, dass die Frauen oder ne, mit dafür verantwortlich ist, dass die Frauen halt Profis sind und er sich hinstellt und sagt, ja, das muss halt selbstverständlich sein und für mich ist es selbstverständlich, dass die Frauen die gleichen Bedingungen bekommen sollen wie die Männer, dass es so langsam aufgebaut wird, sondern dass er dann auch in diesem Interview halt sagt, ja, aber wir reden jetzt hier gerade nicht nur über die Männer, wenn wir über den Verein reden, dann sind da eben auch die Frauen so und da läuft sehr gut, die spielen sehr gut, die sind knapp dabei oder sind gut dabei aufzusteigen, da läuft alles nach Plan, geht da ab und zu mal hin. Und wie er dann auch selbst gesagt hat, ne, das erste Mal, dass er bei einem Frauenspiel war, wenn parallel die Männer gespielt haben. Aber ja gut, wenn du die Wahl zwischen Hamburg und Hoffenheim hast, also
Gastroangebot in Hamburg also, besser.
Ja. Ja, also ich glaube, also ich habe mich ja auch für Hamburg entschieden, aber
dann du was dazu oder sagst du einfach, ihr habt recht?
Ich sage einfach, ihr habt recht und nur das mich holt es ein kleines bisschen weniger ab, weil wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie fremdele, dass das nicht nur an sportlicher Krise liegt, sondern dass da andere Sachen eine Rolle spielen und die da jetzt weniger adressiert sind, aber das macht es ja nicht weniger relevant, wenn halt die sportliche Krise auch was ist, was viele Leute oder einen auch selber ja auch mit umtreibt, ne? Und da sind die ganzen Punkte, die ihr angesprochen habt, ja, vollkommen richtig. Ja.
Gut. Dann noch kurz Ausblick auf morgen.
Genau.
Ja. Fan-Treffen mit den Sunny Boys.
Ich hab schon vergessen. Wer war's? Tom Rutte
und Leo Querfeld. Rutte und Querfeld.
Kann man die auseinanderhalten dann? Es wird viele blonde Locken geben.
Ja.
Ist die Frage, ob Hollerbach und Schäfer noch so als Decoy auftauchen?
Die sitzen dann im Publikum.
Ich muss einfach nur fragen, wer von den beiden den Toni Kroos gemacht hat, ein Tor vorgelegt und eins selbst gemacht.
Das ist wirklich ein unsterblicher Tweet von Felix Kroos.
Ja.
Es geht um die WM 2018?
Wahrscheinlich, ja.
Als als Toni Kroos im Spiel gegen Schweden zunächst mit einem wirklich schlechten Rückpass das 1-0 für die Schweden einleitete und dann später ein Freistoß nahe Eckpunkt direkt reingezimmert hat und sein Bruder nur schrieb, nicht schlecht, ein Tor, eine Vorlage. Das war schon wirklich gut. Ja.
Ja. Wenn man das Privileg hat, in Steinernähe zu wohnen, kann man da hingehen. Hören wir uns vielleicht wieder nächste Woche. Samstagnachmittag ist das Heimspiel gegen Bayern für die Männer und Sonntag dann das Auswärtsspiel für die Frauen, wie wir vorhin schon gesagt haben.
Bei Bayern 2, um es mal zu präzisieren.
Ja, noch.
Also, noch bei Bayern 2.
Ja. Ich danke euch beiden für die viele Zeit und entschuldige mich bei Nadines Schlaf.
Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Vielen Dank fürs Einspringen.
Ja, auf jeden Fall. Das war sehr kurzfristig organisiert noch wegen Krankheitsausfällen. Ja. Aber wir wollten jetzt nicht 2 Wochen hintereinander nicht senden.
Ja, das wäre sehr schade.
Kann eben nicht jeder topfit und gesund sein, so wie ich.
Eben.
Schnief.
Das blühende Leben.
Genau.
Ja. Gut, macht's gut.
Danke, ihr Lieben.
Mal schauen, in welcher Besetzung das dann vielleicht nächste Woche wieder klappt. Bis bald.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.